Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Hallo ihr Lieben, es ist Samstag, es ist 21:45 und wir haben es tatsächlich geschafft, trotz dieses ganzen Termin- und Weihnachts- und Silvesterstresses zusammenzukommen. Banasa ist da und wir wollen über das vergangene Jahr reden, beziehungsweise einfach über Gott und die Welt quatschen, über das, was in den letzten Wochen passiert ist oder in der letzten Woche, und haben einfach überhaupt keine Vorbereitung gehabt, haben uns nicht abgesprochen. Das ist jetzt ein ganz spontaner Plausch. Falls ihr euch immer denkt, ach Krömer, wie kann man denn so unprofessionell sein wie du? Ich mag das eigentlich am allerliebsten, unvorbereitet über irgendwas zu reden. Hi Balthasar.
Hi. Ja, das sind eigentlich die besten Talks.
Du schleimst dich jetzt hier so ein, hast du das nötig?
Ja. Plus, ich schleim mich noch ein bisschen weiter ein. Plus, es liegt ja auch nicht an dir, sondern ich war derjenige, der es am Donnerstag verpennt hat.
Jein. Also, war Donnerstag nicht noch Feiertag? War zweiter Weihnachtsfeiertag? Also, da ist jetzt.
Ja, ich bin irgendwann so. Ich glaube, ich war in Gothic und so keine Ahnung, kurz vor null oder so, habe ich dann mal irgendwie so realisiert: Oh fuck, es ist Donnerstag. Aber ich bin auch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Über die Weihnachtsfeiertage, ich weiß nie, welcher Wochentag ist.
Ja, es ist generell so. Ich hätte zum Beispiel heute schwören können, dass Sonntag ist. Ich verliere die Kontrolle über mein Leben in den Ferien immer. Es ist krass. Ich mache momentan so einen super Scheißrhythmus aufgrund der Tatsache, dass Leo momentan wieder so anstrengend ist. Es ist so, dass ich tagsüber fast nichts schaffe und die ganze Arbeit eigentlich nachts mache. Und dann aber auch wirklich lange schlafe. Ey, ich bin heute, halt die Fersen, auf gar keiner wissen, ich bin heute um 12:30 aufgestanden. Seit Jahren nicht mehr so spät. Also, ne, 12:30 Uhr. So, weil ich einfach bis 4 oder bis 5 gearbeitet habe.
Da war sogar ich schon seit 2 Stunden wach.
Und ich bin immer noch müde. Aber es ist scheiß drauf, meine Frau sagt immer, beziehungsweise lässt mich dann auch immer pennen, weil sie sagt, ja, du arbeitest ja nachts so viel und so lange, das stimmt, ja. Also wenn ich es mir dann mal rausnehme, so wie gestern, gut, gestern war Stream, da habe ich gezockt, aber an einem normalen Tag schaffe ich dann mal so irgendwie zum Abschluss noch entweder eine halbe Stunde, Stunde zu zocken was oder irgendwie eine Serie zu gucken. Balthasar, Serien, alter Schwede. Also, wenn wir da mal, also so ganz, ich finde so klassische Jahresrückblicke eigentlich widerlich mittlerweile, kann ich nicht mehr sehen, weil man auch, also,
wenn
so,
ich auch wüsste, was alles dieses Jahr passiert.
Ja, einmal das, genau, das ist, aber es ist auch mal so aufgesetzt, weißt du, es ist immer so, wenn Günni das macht, also ja auch, oder ich habe gestern so ein Momente-Ding gesehen, wo so einfach ohne Moderation zusammengeschnitten einfach so die Highlights des Jahres sind. Ja, auch so viele Sachen, die mich einfach nicht tangieren irgendwie. Das Royal Baby interessiert mich einen Scheißdreck. Und dass irgendwie in Baden-Baden ein Hund irgendwie eine Katze vom Ertrinken gerettet hat. Das retweetet man, weil man es niedlich findet, aber ja, es ist.
Also ja. Das sind weltbewegende Ereignisse des Jahres 2019.
Ja, ja, ja. Wenn man mich fragen würde, ich habe heute gerade bin ich von Facebook darauf hingewiesen worden, dass es ja ein super Stevino-Jahresrückblick gibt auf Facebook, beziehungsweise für jeden, und dass man den dann schön irgendwie anklicken kann und so. Und dann habe ich den mal angeklickt und da waren ganz spannende Ereignisse drin. Aus irgendeinem Grund ging das dann auf Facebook. Ich habe es dann geteilt auf meinem Facebook-Profil, es ging dann aber nicht. Das erste war irgendwie ein Bild von meiner Freundin und Leo, was ich irgendwann mal gepostet habe, so von der Seite / hinten. Das zweite war der Release von Classic oder kurz vor dem Release in Verbindung mit Alimania. Also ich glaube, Facebook sucht sich einfach die erfolgreichsten Posts aus. Und da war bei mir eine Story, wo ich dann gerade dieses mega Skateboard von Blizzard gekriegt habe, dieses Diablo selbst gesprayt, was irgendwie noch viele Leute in Europa haben. Dann war der dritte Post, war, glaube ich, also jeweils mit Kommentaren darunter, das ist immer ganz spannend. Also sie zeigen diesen Ausschnitt und dann legen sie die Kommentare drüber, eigentlich ist eine schöne Funktion. War Alimania Classic, was für mich natürlich eigentlich, also rein von dem Content, den ich mache, natürlich der Höhepunkt und der Schwerpunkt des Jahres war. Und was, ich glaube, das war's ehrlich gesagt. Ich glaube, das waren nur 3 Posts oder so. Also wenn ich jetzt mal ganz egoistisch bin und darüber nachdenke, was für mich persönlich die Highlights waren, dann kommt mir natürlich zu, er mutet sich, alles klar.
Ich bin gerade am Getränk eingießen.
Achso, okay, also pass auf. Ich mach das kurz, weil es soll ja auch nicht nur um Krömer gehen, aber natürlich beim Podcast, der Stevino Talks heißt, wollt ihr natürlich auch wissen. Ich habe es ja im Prinzip schon in meinem Crowdfunding-Video beantwortet. Also für mich war das ein ganz, ganz, ganz geiles Jahr, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil es cool war, mal wieder kurz relevant zu sein. So schnell wie es gekommen ist, ist es auch gegangen. Das ist dieses Jahr 2-mal so gewesen. Einmal in der Beta, wo ich plötzlich über Nacht wieder relevant war und irgendwie mein WoW Classic Beta Video irgendwie 70.000 Views oder so gemacht hat oder noch mehr, ich weiß gar nicht mehr. Und die Beta wurde dann relativ schnell uninteressant, weil irgendwie keiner spielen konnte und die irgendwie einen Level Break drin hatten. Und dann war ich dann irgendwie wieder mit meinen alten Zahlen und dann kam natürlich der große Hype mit dem Release und Alimania Classic und meinem Announcement von Alimania Classic, wo ich dann viele Leute auch gedacht haben, oh geil, wir kriegen nicht nur WoW Classic zurück, sondern auch Alimania. Dieser Run bis dahin einfach super schön war, irgendwie das zusammen zu entwickeln, immer die Community, in der Community wieder so einen Zwischenstand zu geben. Das ist natürlich für mich als alten Hasen, ne, der irgendwie früher die WoW Nacht und Alimania gemacht hat und auch dafür gelebt hat, irgendwie diesen Zuspruch zu kriegen, war das natürlich ein Dream, ne? Also, was Alimania Classic ausgelöst hat dieses Jahr, war schon echt geil. Und viele waren skeptisch, es ist ja sowieso so eine Krankheit, die mich mega einmal triggert, irgendwie, wenn ich Sachen sage, bei manchen Sachen denke ich mir ja, okay, Person XY kann halt vielleicht den Podcast nicht gehört, aber wenn ich Sachen sage, die im Stream, im Podcast, auf meinem Blog und überall und die Leute stellen dann irgendwie trotzdem diese Frage. Was mich halt sehr getriggert hat, war dieses Jahr irgendwie, welcher Folge kommt Dimitri und so. Also dieses, Leute, ich habe doch 100.000 Mal auch in dem Announcement-Video gesagt, es wird kein altes Alimania. Und immer wieder kamen sie damit an. Und heutzutage ist ja auch so, dass Leute sagen, ja, da muss irgendwie Ronny zurückkommen und so weiter. Aber okay, das klingt jetzt, ist wieder typisch, dass Stevino irgendwie jetzt Haar in der Suppe raussuchen.
Aber du kannst es ja damit erklären, dass du sagst, zum Beispiel, du hast ja schon oft genug festgestellt, dass gerade für die erste Alimania Classic-Folge sind viele, viele alte Fans zurückgekommen. Und wenn die natürlich sich gar nicht damit beschäftigt haben und quasi nur irgendwer postet ihnen, hey, hier gibt ein neues Alimania und die gucken da rein, dann kann man vielleicht schon verstehen, dass die Leute halt denken, okay, und gleich kommt Dimitri um die Ecke.
Ja, cool. Aber das Ding, ja gut, also ja. Also Leute, die mich ewig nicht mehr verfolgt haben, und dann, was weiß ich, durch die Release-Sendung oder über den großen Button, wir waren ja im Battle.net-Launcher, darüber in die Release-Sendung gekommen sind, dann ist es halt logisch, dass es passiert. Aber naja, also wie gesagt, ich will auch gar nicht jetzt wieder das Haar in der Suppe so. Es war einfach eine super schön, super schöner Sommer dadurch. Ich war super motiviert. Und was passiert, wenn Krömer super motiviert ist? Kann man eigentlich in den letzten Jahren oder letzten, muss ja, ja, ist ja schon ein bisschen her, dass ich so einen Run hatte und so motiviert war. Aber in der Vergangenheit war es immer so, wenn Krömer so motiviert war, kam immer was Gutes dabei raus. Und es gab sehr viele Leute, die sehr skeptisch waren bezüglich des neuen Alimania. Ich hatte auch vor, das gar nicht zu erwähnen am Anfang, als ich announced habe, dass irgendwie ist was Neues und dass die alten Leute gar nicht dabei sind. Aber irgendwann war es mir auch zu blöd irgendwie, weil ich auch das Gefühl hatte, das kannst du nicht machen. Leute machen sich jetzt Hoffnung und dann legst du dir was Neues auf den Tisch und dann sind sie sowieso schon angepisst. Von daher habe ich dann auch immer gesagt, Leute, es wird was anderes. Es wird was komplett Neues, eine Neureise. Und ja, also es gab ja im Prinzip für das Projekt Alimania Classic auch nur Lob. Also es gab wirklich super wenig Feedback. Und ich habe wirklich auf YouTube ein paar Leute, die immer alles scheiße finden. Das heißt, ich habe so 20... Daumen nach unten, egal um welches Video es geht. Früher haben es Leute dafür auch gebrüstet, weil sie irgendwelche Fake-Accounts extra dafür gemacht haben. Wie dem auch sei, aber die Alimania Classic-Videos hatten immer eine Bewertung von über 95% oder an die 95%. Das heißt, jedes Video, das heißt, daran sieht man die Begeisterung auch von der Community. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich klopfe immer ausnahmsweise, mache ich ja sonst nicht, selbst auf die Schulter. Ich glaube, das war ein gutes Projekt und ich glaube, ich habe viele Zweifler und viele Kritiker damit auch überzeugt. Ich weiß noch, was in der Alimania, in der WoW Classic Release-Sendung los war, als die erste Folge lief, wie der Chat ausgerastet ist, wie die Leute das abgefeiert haben, wie sogar alte Alimania Kollegen irgendwie, die auch mal teilweise ein bisschen pissed waren und so weiter, sich gemeldet haben und gesagt haben, Krömer, das ist verdammt, verdammt gut, was du da abgeliefert hast. Und das ist halt schon ein Ritterschlag und von daher hatte ich, also was das angeht, es war halt der Schwerpunkt meines Sommers, es war dadurch ein toller Sommer für mich. WoW Classic war okay. Also ich war von Anfang an irgendwie so ein bisschen skeptisch, hab gesagt, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wir hatten mal wieder zweimal Gildendrama irgendwie, was mich jetzt auch zum endgültigen Entschluss gebracht hat, nie wieder irgendwie eine Eventgilde in WoW zu machen. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Ich kann mich an keine Eventgilde erinnern, die ich jemals gemacht habe, wo es nicht irgendwie im Drama geendet ist, weil irgendjemand falsche Erwartungen hatte. Ich habe vor dem Release 100.000 Mal gesagt, dass ich nicht raiden werde, dass ich spielen werde, Max-Level machen werde, dann mal gucken werde irgendwie. Und immer wieder gab es Drama. Ja, warum bist du nicht online? Warum bist du noch nicht 60? Warum raiden wir noch nicht? Und am Ende sind dann irgendwie zwei Mountain Core Raids aus der Gilde nochmal gegangen, nachdem wir am Anfang dieses Drama hatten mit Lakeshire und dem anderen Server Everlook irgendwie und die Leute piss waren, weil ich gesagt habe, keinen Bock auf Warteschleifen. Das hat mir sehr viel, ehrlich gesagt, zurückblickend vom WoW Classic Hype und der Freude daran echt kaputt gemacht. Mit einem irgendwie, das war das Allergeilste. Einer ist dann irgendwie vor Gericht gegangen. Und ja, darf ich nicht ins Detail gehen, leider.
Okay, ja.
Immer noch also, nicht. Ja.
Nee, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Insider hätte, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Es ist eine unfassbare Geschichte eigentlich dahinter, aber egal. Ja. So, und ja, dann, aber nichtsdestotrotz, also der ganze Classic-Hype war halt für mich schon irgendwie cool. Aber muss auch, das ernüchternde Resümee der ganzen Sache ist halt, dass Hypes halt immer zeitlich begrenzt sind. Und wenn der Hype vorbei ist, bist du halt da, wie du vorher warst. Ne? Also, wenn es mir nach einem Spiel wie WoW Classic, wo was mir auf dem Mars geschneidert ist, wo die Leute einfach auch die Person Stevenio mit WoW und Classic und Vanilla verbinden, wenn es mir da nicht gelingt, irgendwie daraus Nutzen zu ziehen, also länger auch, dann ja, wird's schwierig, ne, für mich. Also, das muss schon, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Vielleicht war es auch einfach so, dass dass es mehr am Spiel lag, als an mir, dass die Leute wieder gegangen sind. Ich weiß nicht. Egal. Das Gute sehen, Krömer. Das Gute ist, ich hatte einen bombastisch schönen Sommer. Das Projekt Alimania Classic hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin wirklich zu Hochform aufgelaufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Projekt in den letzten, ich sag einfach mal, 10 Jahren so erfolgreich war wie Alimania Classic irgendwie. Alle Videos zusammen, ich habe es mal vor kurzem zusammengerechnet, haben über 250.000 Views auf YouTube gebracht. Ich habe glaube ich weiß gar nicht, wie viele tausend Abonnenten ich dazu gewonnen habe, dadurch auf YouTube. Und ja, es hat auch Spaß gemacht, wieder kurz relevant zu sein, mal wieder diesen Impact zu haben, mal wieder richtig tolle Zahlen zu haben. Und wer hätte gedacht, dass wir nach der Premiere von Alimania 20, wo wir gedacht haben, die große Zeit ist vorbei, das war die letzte große Party, die letzte große Show, dass wir irgendwie 4 Jahre später, nochmal das schlagen und dass wir einfach noch mehr Views haben auf Twitch und alle Rekorde brechen. Das ist halt das Spannende am Internet, ne? Irgendwie, es kann so schnell in die eine oder andere Richtung gehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war jetzt die letzte große Nummer irgendwie für dich zu wenig, aber wer weiß. Es kann alles passieren, es kann so schnell gehen in die eine oder andere Richtung. Von daher gebe ich auch die Hoffnung nicht auf und werde natürlich weiter kämpfen muss man ja sagen. Und ja, keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, die letzten Streams, du denkst halt kurz darüber nach und denkst halt, oh, im Sommer hatte ich hier 1000 Views, beziehungsweise 5000 Viewer in der Release-Sendung und, ne, und jetzt bin ich wieder bei meinen 250 Viewern. Aber die Streams sind nicht schlechter. Wir hatten gestern einen super schönen Stream. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben alles Mögliche gemacht. Also, es macht nicht weniger Spaß, dadurch, dass du weniger Viewer hast. Die Leute, die ich habe, sind super treu, seit 100 Jahren dabei. Es hat was Persönliches. Und wenn ich ehrlich bin, man kann natürlich auch immer so sich selber zufrieden sprechen, aber es ist halt echt so, wenn ich sehe, was momentan oder generell, ne, bei den großen YouTubern und bei den großen Influencern und Content-Creatern abgeht, da muss man teilweise auch echt ganz froh sein, dass man irgendwie ein kleiner Lappen ist. Wenn ich sehe, was bei den Rocket Beans gerade abging, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Simon hat ja so einen Twitter-Post verfasst, wo er wirklich relativ ausgerastet ist. Und irgendjemand hat bei uns dann Reddit-Posts zu diesem Dings veröffentlicht, wo Simon und die und Rocket Beans halt wirklich in den Boden geflammt worden. Was für Hurensöhne das sind. Und wie geil sie früher waren und wie beschissen jetzt alles ist. Und sie sollen sich doch löschen und aufhängen. Und wo ich dann denke, Alter, ganz ehrlich, eigentlich kann ich echt froh sein. Ich weine immer rum, beschwere mich über die ganzen Hater. Aber das sind Dimensionen, wo ich sage, Gott sei Dank irgendwie, was für undankbare Arschlöcher, ehrlich. Ich verstehe Simon auch, dass sich darüber aufregt, was die Leute von sich geben. Das ist mein erster Gedanke, Leute, sucht euch Hilfe, ehrlich. Unfassbar. Ja, ganz kurz, um mein Jahr zu Ende zu bringen, du kannst gleich nochmal gerne dazu was sagen. Ganz kurz, ich hatte nicht nur, was WoW Classic und so weiter anging, ein tolles Jahr, sondern keine Ahnung, alles, was ich dieses Jahr gemacht habe, war wunderschön. Ich hatte ein bombastisch schönes Hurricane mit Lasi und Izzy. Izzy hat das ganz toll gemacht als Ersatz für Hannah. Ich werde ihn auch gerne dieses Jahr wieder irgendwie damit ins Boot holen. Muss mal gucken, ob Hannah überhaupt noch Bock hat. Auch die Reisen zu Sascha und Michelle waren ganz toll. Auch wenn sie nicht so von den Views her erfolgreich waren. Vielleicht ist es ein bisschen alter Hut, aber für mich persönlich ist es immer ganz toll da, weil die drei einfach so gute Freunde geworden sind und es immer so, auch wenn es blöd klingt, nach Florida ist immer irgendwie so ein bisschen gute Freunde besuchen. Das ist immer eine super Sache. Ich liebe die beiden richtig. Und also von daher, ich hatte wirklich ein geiles Jahr mit so vielen Höhepunkten wie eigentlich schon lange nicht mehr. Auch wenn ich, sagen wir mal, weniger Content gemacht habe, also sagen wir mal, nee, nicht weniger, aber anderen Content gemacht habe. Im letzten Jahr war ich ja sehr Blog oder Vlog, Swin-Vlog zentriert. Habe ich dieses Jahr wirklich wenig gemacht, weil ich einfach viele andere Sachen gemacht habe. Und das ist cool an meinem Job. Ich kann jedes Jahr das machen, worauf ich Bock habe oder was gerade irgendwie in ist oder, ne? Und ich bin jetzt aktuell sehr am Überlegen, was ich nächstes Jahr mache. Ich habe ja nächstes Jahr eine kleine Jobveränderung, ich habe es im Stream schon mal erzählt, die aber gleichzeitig auch viele neue Möglichkeiten bietet. Erzähle ich euch vielleicht, wenn ich alle Verträge unterschrieben habe und so weiter, nochmal genauer. Ja, Banasal, wolltest du irgendwas sagen? Wahrscheinlich zu den Rocket Beans.
Also bei den Rocket Beans, kurz, für die Leute, die jetzt den Kontext nicht kennen, weil du gesagt hast, Simon ist so ein bisschen ausgerastet auf Twitter. Ja. Eigentlich noch nicht mal, also er ist für Internet-Hater-Verhältnisse ausgerastet, weil die nun mal keinen Gegenwind vertragen.
Ja, das ist echt
Er hat halt im Endeffekt einfach nur gesagt, um das jetzt mal zusammenzufassen, ist doch ganz witzig, dass die Leute, die sonst unseren Content immer gut durchweg scheiße finden, sich jetzt beschweren, dass es zu Weihnachten keinen neuen Content gibt, sondern dass die Rocket Beans praktisch Winterpause machen und da halt jetzt nur Wiederholungen und aufgezeichneter Content läuft. Was ja eigentlich genauso ist, das ist so wie dieses Phänomen, die Leute finden dich kacke und kommen trotzdem immer wieder.
Ja, genau, das ist das Spannende. Aber das zeigt doch, was das für Leute sind, ne? Das ist ja, das Ding, ja. Also, wenn ich was total scheiße finde, also jeder normale Mensch, wenn er irgendwas kacke findet, konsumiert er es nicht mehr, Punkt. So, und irgendwas kacke finden und es trotzdem weiter konsumieren, um allen erzählen zu können oder demjenigen auch, wie kacke er ist, ist irgendwie komisch. Also, ich würde gerne mal so den Hintergrund verstehen irgendwie, mal so einen Psychologen dazu hören, warum die Menschen das machen. Ja. Aber ich werde es nie verstehen, niemals.
Naja. Ich auch nicht. Naja. Ja, und also ihr merkt, da ist Simon hat im Endeffekt nichts Schlimmes gesagt, aber ich konnte mir schon vorstellen, dass die also Reaktion so
ausfallen. Es gab 3, 4, 5 Threads auf Reddit, irgendwo die Leute ihn wirklich auf unterirdischem, ich möchte ja, fast schon sagen, auf Drachenlord-Niveau irgendwie kaputt flamen. Was für ein Spaß die er denn wäre und ja, und früher und so weiter, also keine Ahnung. Ja, man hätte ja Content vorproduzieren müssen und was weiß ich. Also keine Ahnung.
Ja, das haben sie, glaube ich, in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Und jetzt gibt's bestimmt auch wieder einzelne Videos. Aber ey, ganz ehrlich, die bringen da 24/7 irgendwie neuen Content. Und
na gut, sie sind ja auch, ich will nicht sagen, ein TV-Sender, aber sie sind ein Gaming. Sie sind das, was Giga früher war, ne?
Ja, man muss nur vielleicht vergleichen, also ich habe natürlich jetzt keine Zahlen, aber man hört ja immer so ein bisschen, dass Rocket Beans, ich will nicht sagen, dass sie vor der Pleite stehen oder so. Aber
das ist wirklich so schlimm, ich verfolge das gar nicht, ehrlich gesagt. Erzähl. Ich höre immer nur, dass ihre Viewerzahlen massiv zurückgegangen sind.
Ich glaube einfach, also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, die sind kurz vor der Pleite oder irgendwie sowas, aber es klingt schon immer so, als wäre es bei denen finanziell wirklich immer alles auf Kante genäht.
Klingt das so, weil sie sich dadurch mehr Spende hoffen oder ist es wirklich so? Ich verrücke die gar nicht. Ich kriege immer nur mit, irgendwie, dass Leute in meinem Stream sagen, ja, du hast gerade mehr Viewer als die Rocket Beans irgendwie.
Gut, das liegt natürlich auch daran, je nach Uhrzeit, ne, weil die ja ihren Live-Content gerade unter der Woche, ich glaube, ab spätestens 22 Uhr läuft da nichts mehr live oder besonders, sondern da läuft ja nur noch Wiederholung. Aber ich bin da auch nicht drin, also es gibt, ich habe gestern noch mit einem Freund darüber geredet, ich verfolge von den Rocket Beans seit Rage of Empires nicht mehr existiert, eigentlich nur noch die Pen and Papers. Mhm. Sonst.
Aber das ist auch das Königsformat von denen, ne? Ja, ich krieg's mal so, ich krieg's geil. So minimal mit, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wem von denen ich glaube, Eddie und noch ein, zwei anderen von denen auf Twitter folge. Und dann sehe ich immer, ja, und geiles neues Event in Civilization mit 8 Leuten, die dann mit einer Fraktion, genau, sowas ähnliches, was wir in Orlando gemacht haben, zu viert. Da wurde mir auch schon vorgeworfen, irgendwie, das hätten wir von Rocket Beans geklaut. Ich wusste nicht mal, dass sie das machen, aber okay. Naja, ja. Also, ja, es ist interessant auf jeden Fall.
Genau. Ist noch da? Sonst noch was? Nö. Nee, bin ich nicht. Bin abgehauen.
Okay, ja. War klar. Ich sehe gerade unser legendäres Let's Play, unser legendäres Weihnachts-Let's Play. Irgendwie regen sich jetzt immer mehr Leute drüber auf. Gab heute eine schöne Diskussion in den Comments irgendwie, ja. Und die vielen Daumen nach unten müssen mir langsam auffallen, weil das ja von meinen Leuten käme, weil und so weiter. Und ich habe dann so geschrieben, ich glaube nicht, dass die Downvotes zumindest nicht in der Masse von meinen Leuten kommen, weil meine Leute irgendwie schlau genug sind, irgendwie nach dem vierten Video zu wissen, dass es Clickbait ist und dass wir nur Quatsch machen. Aber ganz spannend, weil ich habe es am Freitag im Stream erzählt, ich wollte es eigentlich heute nochmal erzählen. Ich glaube nicht, dass ich einen Solo-Part schaffen werde, von daher mache ich das jetzt mal ganz kurz jetzt. Also ihr Lieben, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben ein Weihnachts-Let's Play gemacht. Ist ja jetzt schon so eine kleine Tradition geworden, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten für die Leute, die so die Hardcore-Fans sind und sich zu Tode langweilen Weihnachten, dass die irgendwas haben, was sie gucken können. Letztes Jahr war es wirklich echt schon mau. Gut, Let's Plays waren bei uns nie erfolgreich. Aber letztes Jahr waren die Views schon nicht so doll. Irgendwie so, keine Ahnung, immer so zwischen 1.000 und 2.000 nur. Und dann, je länger es dauerte, dann immer niedriger so. Und nur die erste und die letzte Folge haben quasi ein paar Views. Und dieses Jahr war es noch schlechter. Was ich so ein bisschen nicht verstehe, weil irgendwie das Spiel cool ist irgendwie und wir auch noch zu dritt und ein gutes Team sind und das Let's Play einfach lustig ist. Und ja, okay, du kannst den Leuten nichts aufdrängen. Let's Plays, wie gesagt, kam bei uns nie gut an. Es ist so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst das Ding jetzt ab, weil irgendwie der erste Teil war irgendwie gerade mal bei 1.000 Views, der zweite Teil war bei 300 oder so oder 600 oder super niedrig. Und hab gesagt, okay, die Leute haben scheinbar keinen Bock darauf, kein Ding, machst du einfach das Finale vor, hast dann halt nur 3-4 Folgen oder so, ist ja egal. So. Und hab gesagt, okay, die Alternative ist jetzt, dass du irgendwie einen Spaß daraus machst und einfach irgendwie die Clickbait-Nummer fährst. Warum eigentlich nicht? Mal so als Gag. Mal gucken, wie du was ankommt. So, ich will nicht sagen, nur Social-Experiment, aber irgendwie, ich finde, ich mag ja so einen Scheiß gerne. Und dann auch irgendwie so die Headlines so zur Kunstform erheben und irgendwie bei den Thumb mich austoben. Und das habe ich gemacht. Und das ist ganz spannend. Nicht nur die Reaktion von der Community, sondern auch die Reaktion von YouTube darauf. Ich habe mal geguckt auf meinem offiziellen YouTube-Mail, ob irgendwie es da Ärger gab oder ob irgendjemand das angezeigt hat oder was sich beschwert hat. Aber da kam nichts, was ich überraschend finde. Aber es ist halt so. Und das Spannende ist, ich habe halt ausprobiert, Drama, Katastrophe und Sex, sagen wir es mal ganz toll, Sex oder wenig Haut, sagen wir es mal so.
Titan.
Genau. Und das Spannende ist, irgendwie der erste, also insgesamt ist das dritte, der dritte Teil, aber insgesamt der erste mit dem Clickbait hieß ein Let's Play mit leicht bekleideten Frauen. Und das Lustige ist, es hat mehr Views als der erste Teil, was noch nie vorkam. Es gab noch nie Let's Play, was wir gemacht haben, wo irgendwie irgendein Teil mehr Views hatte als der erste. Weil es immer so ist, die Leute gucken den ersten, entscheiden sich dann, finden das scheiße, finden das gut und gucken es meistens nicht mehr weiter. Von daher, dieses Ding war wohl die catchigste Headline, weil die Leute, oh geil. Und dann habe ich ein Thumbnail gemacht, wo einmal ein großer Hai drauf ist, damit das Spiel auch noch repräsentiert wird und zwei aus irgendwelchen umsonst Grafikdatenbanken irgendwie zwei Frauen Bikini reingefotoshoppt. Und das Ding hat über 2000 Views, ist das meist aufgerufene. Das Geile ist natürlich, spannend ist natürlich, wie die Community darauf reagiert hat, weil das wurde runtergevotet auf, oh, da muss aber noch was passiert sein. So niedrig war das vorher nicht. Ich habe es gestern im Stream erzählt. Wahrscheinlich habe ich da wieder irgendwelche Leute mit getriggert, die es dann runtergevotet haben. Egal. Also jetzt ist es so, dass also die ersten beiden Let's Plays haben so zwischen 70% und 80% mögen das. Ne? Also mag ich Bewertungen im Vergleich zu mag ich nicht Bewertungen. Wie gesagt, Elimania ist immer bei 95%, aber keine Ahnung, auch andere, auch das WoW-Let's Play war nur bei 80%. Von daher, normale Videos, die ich mache, sind immer so zwischen 70 und 80, ist normal. So. Das heißt, dass das Let's Play, der erste Teil, wo wir Clickbait gemacht haben, ist auf 48,4% runtergevotet worden. Das heißt, viel mehr haben den Daumen runtergegeben. Ich weiß nicht, warte mal, kann man es irgendwie sehen im Vergleich, wenn ich da drauf gehe? Ich habe jetzt nur die Übersicht, ich weiß nicht, wie viele Daumen nach unten. Doch, da. Also 62 Daumen nach oben, 66 Daumen nach unten. Das ist halt schon sehr, sehr viel. Also, und das Geile ist, jetzt kommt's, interessant wird's vor allem, weil YouTube das entmonetarisiert hat, das Video. Das heißt, die haben gesagt, eingeschränkte Werbeeignung ist entmonetarisiert. Okay, also, ich weiß nicht, ob das der Algorithmus bei denen macht oder ob es jemand gemeldet hat oder was weiß ich. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine manuelle Überprüfung. Normalerweise, sowas kommt ab und zu mal vor. Normalerweise macht man dann, weil es der Algorithmus entscheidet, macht man dann eine manuelle Überprüfung, dann wird es wieder freigeschaltet. Will ich aber natürlich nicht, weil mir die Werbeeinnahmen da total scheißegal sind und ich, keine Ahnung, da nur Spaß gemacht habe und es mir darum wirklich nicht geht. Okay, 48%. Dann das zweite Clickbait-Video ist, beim Zocken bricht ein Feuer aus. Mit einem Thumbnail irgendwie, wo man irgendwie einen Bürostuhl in Flammen sieht und dann ich irgendwie mit den Finger oder die Händen auf dem Kopf, so panikmäßig, Feuer auch noch groß geschrieben, dementsprechend auch die Stichworte in der Suche gemacht irgendwie. Und lustigerweise scheint, obwohl beides Clickbait ist, scheint das die Community nicht so übel zu nehmen, was ich spannend finde. Weil es ist beides Clickbait, es ist beides irgendwie zieht beides auf die Leute ins Video zu bekommen. Und offensichtlich nehmen die Leute, wie gesagt, ich glaube nicht nur, dass es Community ist, ich glaube, dass es auch über den Leute, über den Algorithmus reinkommen oder das irgendwie am Rand sehen und dann klicken, weil die denken, oh geil, Möpse. Und offensichtlich nehmen die Leute es dir mehr übel, wenn du geile nackte Weiber versprichst, in Anführungsstrichen, als wenn du sagst, es bricht Feuer aus, aber es bricht keins aus. YouTube sieht das übrigens genauso und hat das Video nicht entmonetarisiert. Das finde ich total spannend. Das heißt, mit anderen Worten, Lügen ist okay, aber Lügen mit Titten geht gar nicht. Und das Video ist auch nicht so tief, zu tief runtergevotet. Das Video ist nämlich bei 65%. Obwohl es eine Lüge ist, obwohl es Clickbait ist und obwohl es Irreführung ist. Es ist nichts anderes als das andere Video. Aber es wird nicht so tief runtergevotet und YouTube entmonetarisiert es nicht. Der dritte Tag ist Miss Germany zockt mit uns. Und der Sample ist einfach nur irgendein, wie gesagt, aus irgendeiner umsonst Grafikdatenbank, eine Frau, die einen Cowboy-Hut aufhat, süß in die Kamera lächelt und es ist so ein Bikini-Oberteil angedeutet, man sieht es nicht mal richtig. So, auch da wieder dasselbe. Clickbait, manipuliert und so weiter. Auch wenn hier nicht explizit im Titel erwähnt wird, dass es leicht bekleidete Frauen sind und dass es irgendwie sexy, also wohl, klar, sexy schon, aber, ne? Es wird nicht gesagt, irgendwie, wenn du das Video anklickst, siehst du eine nackte Frau, sondern du siehst Miss Germany. Aber auch das nimmt mir die Community übrigens noch übler als die drei leicht bekleideten Frauen, weil die Leute vielleicht schon zweimal auf die Sex-Sales-Nummer reingefallen sind, ich weiß es nicht. Aber das ist sogar auf 45,3% runtergevotet. Da sind nämlich nur 58 Stimmen nach oben und 70 nach unten. Und jetzt haltet euch fest, und auch dieses Video ist wieder entmonetarisiert von YouTube. Also obwohl ich dreimal dasselbe mache, ist jedes Mal die irgendwie, ja, leicht bekleidete sexy Frauennummer, obwohl es beim zweiten Video nicht mal ansatzweise so penetrant ist, von der Community weit runtergevotet und entmonetarisiert. Heute, am vierten Tag, hat das nicht mehr funktioniert, glaube ich. Weil es hat nur 500 Views am ersten Tag. Das ist fast das Niveau von irgendwie der zweiten Teil, der noch kein Clickbait war. Das heißt, ein Erdbeben bricht mitten im Stream aus, hat überhaupt nicht funktioniert als Clickbait. Man sieht irgendwie im Hintergrund, der Thumbnail ist so ein Zimmer, wo ein Erdbeben ausgebaut ist, wo alles durcheinander fliegt und Pape schreiend davor. Entweder sind mir die Leute nicht mehr auf den Leim gegangen, oder es war halt nicht so, ja, es war halt nicht genug Drama, weil offensichtlich funktioniert ja Sex-Sales beziehungsweise leicht bekleidete Frauen besser. Wobei, also von den Views her, erste Clickbait 2100, zweite Clickbait mit Feuer 1400, dritte Clickbait mit Miss Germany 1500. Der vierte Clickbait, ein Erdbeben bricht mit im Stream aus, hat im Vergleich zu den anderen weniger Views, ist nicht entmonetarisiert, weil wieder keine nackten Frauen zu sehen sind und ist auch das bestbewertete von den vier Clickbait-Sachen, nämlich fast 60%. Das ist spannend, finde ich. Also die Moral von der Geschichte, du darfst lügen, du darfst clickbaiten, aber du darfst nicht irgendwie leicht bekleidete Frauen oder irgendwie mit der sexy Frauennummer clickbaiten und die Leute ranziehen. Weil dann wirst du mehr runtergevotet und YouTube entmonetarisiert dir das Video. Ich habe noch nicht entschieden, das mache ich gleich nach unserem Podcast, was ich morgen machen werde. Ich habe mir ein paar super Sachen aufgeschrieben, die Community gestern vorgeschlagen hat im Stream. Unter anderem, wir trainieren für Pornhub, ich verliere mein Haus, irgendwas mit Swatting, mein neuer Tesla, wie verdiene ich 100.000 Euro im Monat, Tipps und Tricks. Und das vierte kann ich nicht lesen. Reichste auf dem Boot, lese ich ja. Keine Ahnung, was das war. Ja, von daher werde ich mir morgen wieder was einfallen lassen. Ich muss jetzt überlegen, ne? Also, die Moral ist, wenn ich wieder irgendwie eine nackte Dame da irgendwie abbilde, dann kriege ich am meisten Views, aber das Video wird monetarisiert. Was könnte man denn nochmal machen, Banasa? Hast du eine Idee? Gäbe es noch was anderes, außer irgendwie mein Haus bricht in Flammen aus und nackte Weiber, irgendwas, das auch noch funktioniert? Reich werden wahrscheinlich, ja, ne?
Reich werden immer, ja.
Tipps zum Reich werden.
Oder halt irgendwas, was gerade ganz aktuell in der Diskussion ist.
Was ist denn mit dem Lottogewinn? Ich habe 1 Million gewonnen. Ja. Ich gewinne 1 Million.
Die letzte Folge kannst du einfach nennen, ich mach Schluss.
Ja, das ist stimmt. Das haben sie auch, wurde auch vorgeschlagen. Ja, ist gut.
Verlässt Vinio das Internet oder irgendwie so.
Ja.
Man soll es ja am besten immer in Frageform machen.
Vinio hört auf, ist es alles. Ja, wir haben da so ein ganz so ein trauriger Dings, wo ich am Heulen bin oder so. Super. Ja. Gut, das wollte ich auch noch erzählen. Das war eigentlich so die einzige Sache, die ich mir für diese Woche aufgeschrieben hatte, die auf meiner Liste steht. Es ist ja auch nicht viel passiert irgendwie. Weihnachten ist immer so stressig. Wie war dein Weihnachten?
Eigentlich ganz ruhig, aber trotzdem, also ruhig für Weihnachten, aber grundsätzlich trotzdem noch ziemlich stressig. aber jetzt auch nichts Besonderes. Ich weiß, es ist langweilig, aber ich kann wirklich, also grundsätzlich sind meine Weihnachtsferien, wenn ich sie mal so nennen darf, ziemlich beschissen, da ich ja immer noch meinen Rechner nicht wieder habe. Beziehungsweise, Korrektur, ich habe meinen Rechner wieder, er ist aber immer noch im Arsch.
Das ist auch eine unendliche Geschichte.
Ja, ich bin wirklich...
Wird er jemals seinen Rechner wiederbekommen? Ja.
Ich will jetzt nicht wieder damit langweilen, und, aber was für eine Sache ist, die wirklich geil war. Der Ding stand ja 3 Wochen lang bei denen in der Reparatur. Und mir wurde immer wieder gesagt, ja, schwer zu finden, da Fehler, bla bla bla, wir arbeiten dran. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir haben jetzt den Fehler gefunden, ihr Netzteil ist zu schwach. Sie brauchen ein neues Netzteil. Wir haben das mit einem stärkeren ausgiebig getestet. So, und dann zahlen sie uns doch bitte 30 Euro und wir bestellen dann ein neues und bauen ihnen das ein. So, und freitags um, sagen wir mal, 23:45 wurde ich angerufen und mir gesagt, ja, ihr Rechner ist fertig, funktioniert, können sie abholen. Geil. Habe ich mitgenommen, zu Hause beim Starten, erster Start, schon beim Booten, hat sich beim Booten schon aufgehangen und restartet. Dann gucke ich in die Ereignisanzeige und stelle fest, dass mein Rechner zum letzten Mal um 11:40 beim Booten verkackt hat. Das heißt, die haben bei denen bei sich hochgefahren, wahrscheinlich nicht hingeguckt, war ein Fehler, haben sie ignoriert und haben gesagt, ja, der ist fertig, können sie mitnehmen.
Ja, das scheint ja ein super Laden zu sein, wo du den Rechner hingebracht hast, Alter.
Und und da die halt an dem Tag schon um 15 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt haben, konnte ich halt meinen Rechner da auch nicht mehr hinbringen. Beziehungsweise selbst wenn, es hätte halt nichts gebracht. Die machen erstmal schön 2 Wochen Weihnachtsferien.
Ich würde da nie wieder hingehen, beziehungsweise ich würde mein Geld zurückfordern. Wie könnt ihr dir einen Rechner zurückgeben, der nicht funktioniert? Das ist ein Unding, ey. Zur Not würde ich da mit dem Anwalt hingehen.
Mein Bruder hat mir auch schon gesagt, dass man wohl drei Anläufe haben sie wohl zum Fixen. Danach habe ich ein Anrecht auf Geld zurück.
Okay.
Das heißt, ich werde dann nach den Weihnachtsferien am 6. direkt wieder dahin. Diesmal werde ich dir auch eine Liste mitgeben, weil das ist auch geil. Ich hab dem Typen, dem Chef ja beschrieben, was das Problem ist oder die Probleme. Und gekümmert hat sich dann sein Gehilfe. Und das ist so geil, weil das Troubleshooting quasi, das der Chef mit mir gemacht hat, den Zettel, den hatte ich halt, als er das aufgeschrieben hat, habe ich das nicht gesehen. Der lag aber jetzt in der Kiste bei, die ich dem mitgegeben hatte, mit den Ersatzteilen und so. Und auf diesem Zettel steht halt original einfach nur mein Nachname, falsch geschrieben. Gamer vielleicht? Ich weiß es nicht, ich kann das Wort nicht lesen. Und Bluescreen nach Start.
Ja, das ist richtig, ne, um den Rechner zu fixen, dass du Gamer bist, ne?
Ja, es ist so genial. Ich habe schon gesagt, gut, ich werde ihn jetzt halt hinbringen. Diesmal kriegen sie von mir vorher schon eine Liste mit allen Fehlern, weil ich natürlich jetzt selber noch ein bisschen Troubleshooting gemacht habe. Wahrscheinlich ist wirklich das Mainboard im Arsch und killt nach und nach mit Stromstößen eine andere Hardware, weil meine RAM-Riegel sind auch im Eimer. Ich habe irgendwie einen Mem-Test durchgeführt, der ist dann bei 10.000 Fehlern abgebrochen. Und werde dann auch klar sagen, also Jungs, erstens, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, zweitens, wenn ich bis zum 28. meinen Rechner nicht wieder habe, drehe ich durch.
Heute ist der 28.
Nächsten Monat.
Okay.
Am 28. Januar kommt der WC.
Ja, läuft bei dir, ne? Von daher, du hast ja auch alles neu. Der war ja gerade relativ frisch gemacht, ne? Das ist immer die Scheiße.
Ich habe den auch noch nicht eine Sekunde fehlerfrei hier gehabt, also.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, never change running system, wenn es einmal läuft, ne? Ja, gut, neue Hardware braucht jeder irgendwann mal. Irgendwann muss jeder mal irgendwie sein Running System opfern.
Lief ja bei mir nicht. Ich hatte ja davor einen Rechner, der alt war, der auch regelmäßig gebluescreent hat, weil da halt die Festplatte im Arsch war. Und das war ja wirklich so, ich wollte jetzt einmal komplett neu starten, hab gut Geld dafür in die Hand genommen und dann kriegst du halt sowas. Das ist, ja.
Du bist verflucht gut. Bei einer Sache. Ich meine, bei deinem Namen ist auch kein Wunder. So.
Es ist leider so.
Was waren für dich politisch gesehen oder was wird dir politisch gesehen von dem Jahr 2019 irgendwie im Gedächtnis bleiben? Oder falsch formuliert? Was waren für dich 2019 die Highlights? Weil ich meine, ganz ehrlich, eigentlich sollte einem nichts im Gedächtnis bleiben von diesem Scheißjahr. Aber was waren für dich die Highlights und Lowlights des Politikjahres 2019?
Schwierig. Es ist so, gefühlt so viel passiert, aber es ist wahrscheinlich eigentlich echt wenig passiert.
Ich würde ehrlich sagen, ne, auch wenn es mit Politik nichts zu tun hat, aber eigentlich ist es traurig für unsere Politik, dass die Sache, an die man sich am meisten erinnert, irgendwie das Rezo-Video sein wird. Weil das eigentlich gesehen, Fall, politisch ja. gesehen, ich rede ja von Deutschland, politisch gesehen, dass das größte politische Ereignis des Jahres war, das Video von Rezo und vor allen Dingen die Auswirkungen dieses Videos und für mich das absolute Lowlight war definitiv, wie die CDU damit umgegangen ist. Weil also gutes Krisenmanagement hatten die definitiv nicht.
Nee, aber das haben die auch fast nie, weil die CDU das nicht gewohnt ist, kritisiert zu werden. auf so eine Art und Weise. Der Linke lästert wieder über die Konservativen, aber das ist einfach typisch im konservativen Denken drin. Der Konservative kann gar nicht kritisiert werden. Der extreme Linke flamet dich kaputt, aber der geht grundsätzlich nicht davon aus, dass du ihn nicht kritisieren kannst. Leichter Unterschied. Aber ja, du hast recht, was dieses Jahr passiert ist, was eigentlich mega Wellen hätte schlagen sollen und was direkt danach komplett tot war, Artikel 13.
Ja, ich habe es gerade aufgeschrieben, ich wollte es gerade erwähnen, ja. Ja, das war die erste Demonstration, bei der ich seit 20 Jahren war, gefühlt. Also, das heißt, mich hat das sehr bewegt. Ich war in Hamburg auf der Demo und war mega enttäuscht, weil so wenig Leute da waren. Auch aus unserem Team haben viele gesagt, ja, ich weiß nicht, Lani hat gesagt, ja, ich muss Garten machen und irgendwie sonst kippt nicht meine Frau, ich hab's versprochen. So, ja, ne, aber das ist so typisch irgendwie. Alle waren dagegen, aber ja gut, viele sind auf die Straße gegangen, aber viele haben sich auch rausgemogelt, ne. Also ich weiß noch, wir haben gesagt, hier kommen mal alle und es waren im Prinzip, wer war da? Mein Kameramann aus Schesel ist gekommen und Macehead waren da, wir waren da zu dritt. Und alle anderen aus meinem Team, das nicht wenig sind, ne? Das sind also wirklich, die waren alle nicht da, weil sie irgendwas anderes zu tun hatten. Und ja, aber egal, ich glaube, an der Masse der Demonstranten hat es auch nicht gelegen, dass das Ding durchgegangen ist, weil ja wir zum Beispiel die gesamte SPD dazu gebracht haben, die am Anfang alle dafür gestimmt haben, aufgrund der ganzen Proteste und so weiter, hat die SPD konsequent komplett dagegen gestimmt, ne?
Yep.
Und von daher haben wir ja was erreicht damit. Und dass es durchgekommen ist, ja, man hat das Gefühl, man hätte machen können, was man will, ist ja sowieso durchgegangen.
Weil was vor allem extrem geil ist, was auch wieder so, das ist so ein schöner Dreher, so ein ironischer Dreher in der ganzen Sache. Im Nachhinein.
Ich weiß genau, was du sagen willst. Ja.
Im englischen Internet war halt, dann hieß es immer so, dass das war so das deutsche Gesetz, weil das ja hier der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Dr. Fotz.
Der kleine Axel hat es ja verbockt. Der hieß es immer so, das wäre das deutsche Gesetz, aber wenn man nur die deutschen Abgeordneten genommen hätte, hätten die dagegen gestimmt.
Ja.
Deutschland hat im Parlament dagegen gestimmt. Andere Länder wie Frankreich oder so, die haben geschlossen dafür gestimmt.
Ja, auch so undifferenziert. Ich glaube, die wurden gar nicht aufgeklärt, irgendwie, die Grand Nation.
Das war ja auch nur in Deutschland eine große Sache.
Ja.
In ganz Europa ist demonstrationstechnisch ist ja viel abgefallen.
Ja, aber sie haben überall demonstriert, aber wir waren mit Abstand die Größten. Ne? Du hast das Gefühl, irgendwie bei den anderen ist das nicht richtig angekommen, so gefühlt.
Ja. Ich weiß auch nicht, warum.
Haben wir das nicht erreicht? Keine Ahnung. Ja, und jetzt hört man überall irgendwie, ja, jetzt haben sie gemerkt, oh scheiße, es geht ja gar nicht ohne Filter, obwohl sie groß angekündigt haben, ja, wir machen das ohne. Jetzt haben sie, erst ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr, haben sie gemerkt, oh scheiße, es geht nicht ohne Upload-Filter, ja, wir müssen doch Upload-Filter machen, sorry.
Ja,
super, mal gucken, was da im nächsten Jahr noch von zukommt.
Das ist der ewige Kampf, ja. Und jetzt hast du mit Ursula von der Leyen an der Spitze der Kommission.
Ja, also was da auch gemauschelt wurde, ist ja abartig. Du hast das Gefühl, es ist ja ein ganz korrupter, irgendwie abgesprochener Laden, wo Gefallen eingefordert wurden und Köpfe. Und wenn du dann kriegst, wenn ich das kriege, kriegst du das. Das ist ja eine Vetternwirtschaft ohne Ende. Also eigentlich ist ich wollte sagen, die europäische Politik tot, aber wenn sowas möglich ist, dass du dir dann irgendwie die Spitze erkaufen kannst, ist halt schon seltsam.
Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber diese Woche, letzte Woche, also ist noch nicht lange her, hat ja auch Manfred Weber.
Ja, der eigentliche Spitzenkandidat, genau. Ja.
Genau, der hat jetzt noch einen Angriff gefahren auf die EU im Allgemeinen und auf Macron im Besonderen und sich im Endeffekt nochmal ausgiebig darüber ausgekotzt, dass er eben übergangen wurde. Obwohl es ja eigentlich hieß, der Spitzenkandidat, der es gewinnt, soll es dann auch werden.
Ja, aber sie waren ja mit ihm nicht einverstanden, ne? Deshalb kam ja von der Leyen, weil sie ihn abgelehnt haben, ne?
Richtig, genau. Das ist ja das Problem in der EU, dass einfach alles einstimmig passieren muss und viel zu viele Leute müssen zustimmen, damit irgendwas passiert. Und gerade wenn du dann so Querschläger wie Ungarn oder Polen dabei hast, kriegst halt gar nichts durch.
Ja. Stellen darf, warum die irgendwie sich benehmen und gerade weil ja Ungarn und Polen, ich sag mal, gewisse demokratische Grundwerte mit Füßen treten, warum die dann noch in diesem Völkerbund sein dürfen, ne? Das ist die nächste Frage. Da wurde auch schon drüber diskutiert, ne?
Das ist, weil Ungarn und Polen sich gegenseitig decken.
Ja,
du kannst halt nicht. Das war ja das Bescheute bei diesem EU-Klimagipfel. Da mussten sie sich dafür diskutieren. Da haben sie dann einstimmig beschlossen, dass sie nicht einstimmig das Klimagipfelprotokoll beschließen müssen. Das heißt, Polen hat dazu für zugestimmt, dass sie nachher selber nicht mehr einstimmig mitbestimmen müssen, damit aber trotzdem noch ein Protokoll zustande kommt. Wo du auch denkst, seid ihr eigentlich völlig bescheuert irgendwie? Was hast du geraucht?
Ich muss echt sagen, die EU ist wirklich ein bisschen Slapstick, ne? Also,
ja, leider schon.
Und die beschließen dann irgendwelche Dinge, die für uns bindend sind. Das ist halt also dieser Vitamin B irgendwie Gemauschelclub irgendwie. Die entscheiden dann sowas wie Artikel 13 für uns irgendwie. Das ist ja so chaotisch und so. Ach, keine Ahnung. Man muss es, glaube ich, so sehen wie die Partei, die sich da reinwählen lässt, irgendwie nur um Scheiße zu bauen, so lustige Reden zu halten. Ich glaube, ernster als das darfst du die nicht nehmen. Das ist auch alles kein Problem, wenn die nicht, wie gesagt, für uns wichtige Entscheidungen treffen dürften. Ne? Und dass Karnevalsvereine wie Ungarn und Polen da noch irgendwie mitstimmen dürfen, wo überhaupt keine demokratische Grundordnung mehr herrscht, das ist auch sehr seltsam. Es geht ja eher in Richtung Diktatur, was sie am Laufen haben. Und dann, ja, die Türkei versucht seit 100 Jahren da reinzukommen, wird abgelehnt. Eben aus diesen Gründen und Polen und Ungarn ist ja nichts anderes. Es geht ja auch in Richtung irgendwie,
ganz bei Erdogan angekommen sind sie noch nicht, aber also gerade Ungarn ist da schon ziemlich weit. Aber gut, wie man gerade bei Großbritannien gesehen hat, wenn du einmal drin bist, kommst du halt auch nicht mehr so viel raus. Gerade Ungarn und Polen wollen ja auch gar nicht raus.
Also scheinbar kann man sich dann auch, wenn man da zumindest einen hat, der einen deckt, irgendwie alles erlauben. Ne? Das ist ja unfassbar. Ja,
und meistens kommt ja auch noch Tschechien mit dazu. Ja, wenn du Pech hast, auch noch Italien. Und dann hast du so wirklich diese perfekte Viererachse, die gegenseitig ihre Scheiße durchdrücken.
Ja, da muss man Brexit machen. Da muss man raus aus dem Scheiß, ne? wenn das so ein Kasperletheater da ist. Ne?
Ja, ich glaube nur, dann wird es noch schlimmer. Also ich bin nach wie vor großer Verfechter der EU, auch wenn es in der derzeitigen Form halt Quatsch ist. Aber ich glaube, Deutschlands Austritt wäre in vielen verschiedenen Punkten der Genickschuss für so einiges.
Ja, das mag sein. War auch nur so dahin gedacht. Deutsche Politik. Ja, was soll man dazu sagen? Die SPD kommt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gut weg, obwohl man das Gefühl hat, dass sie schon einige Sachen auf den Weg gebracht haben. Unter anderem sind sie der Drahtzieher hinter der gefallenen Steuer für Tampons. Das ist die gefallene Luxussteuer für Tampons, glaube ich. Wo sie sich ja unglaublich für auf Twitter und Co. gefeiert haben. Riesenverdienst. Gratulation dafür, liebe SPD. Und gefühlt gibt es bei der SPD nur Verlierer in diesem Jahr. Außer Lars Klingbeil gefühlt, der irgendwie auch wiedergewählt wurde in sein Amt. Das ist der Einzige, der da wirklich überzeugt hat. Alle anderen
Einen hätte ich noch, aber der ist halt nicht wichtig. Timo Wölken.
Stimmt. Der hat sogar sehr überzeugt, stimmt, habe ich ganz vergessen. Aber sagen wir mal auf Führungsebene jetzt.
Genau.
Der ist ja an Führungsebene nicht beteiligt. Jetzt haben sie irgendwie, ich sag mal, irgendwelche unbeschriebenen Blätter als neues Führungsduo da gewählt, was auch ein Riesenskandal war. Aber wahrscheinlich für die SPD das Beste, ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt, finde ich, glaube ich. Ich
denke schon, ja.
Weil sie haben, sie haben zumindest jetzt wieder eine eigene Identität, die sie vorher nicht hatten. Vorher waren sie irgendwie der kleine rammelnde Hund irgendwie am Bein der CDU. Der keine eigene Identität hat. Jetzt haben sie irgendwie eine eigene Identität wieder driften oder driften? Also gehen wieder mehr in Richtung links mit Kevin Kühnert als Parteivize, wo ich auch nicht weiß, ob das gut ist. Aber okay, sie haben auf jeden Fall jetzt wieder irgendwie eine Stimme so gefühlt. Eigentlich ist es der gewählte Untergang der großen Koalition. Ich bin mir relativ sicher, dass es das in nächster Zeit nicht wiedergeben wird. Ob es die Legislaturperiode überlebt, bin ich mir auch nicht sicher. Muss man mal abwarten nächstes Jahr. Aber es wird in absehbarer Zeit die große Koalition, glaube ich, nicht mehr geben. Zumindest nicht mit dieser SPD. Weil es auch nicht mehr reicht. Das Problem ist, das nächste Problem ist jetzt, dass für die nächste bei der Bundestagswahl es nur ein paar Horrorszenarien als mögliche Regierung gibt. Was heißt Horrorszenarien? Also sagen wir es mal so, ich sage es jetzt mal Horrorszenarien, weil es bei mir immer wieder in den Comments genannt wird als Horrorszenario. Viele rechnen nämlich jetzt mit Rot-Rot-Grün als die nächste Bundesregierung, wenn es reicht, wenn die SPD nicht noch mehr verliert. Dann mit grünem Bundeskanzler. Ich weiß noch, als die Grünen irgendeine große Wahl gewonnen haben, irgendjemand schrieb bei uns in den Comments, der nächste Bundeskanzler ist ein Grüner, ihr habt es hier zuerst gehört. Mittlerweile könnte das durchaus passieren, ne?
Das kann passieren, ja. Es ist nur natürlich dann die Frage, in welcher Konstellation.
Wenn es Rot-Rot-Grün wird, was ja die einzige mögliche Konstellation ist dafür, dann wird der Bundeskanzler, der die meisten Stimmen hat. Und das werden die Grünen sein, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Nein, also ich meinte jetzt, es kann natürlich technisch gesehen kann es auch Jamaika werden, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU freiwillig für die Grünen den Steigbügelhalter macht.
Natürlich nicht.
Aber es wird interessant. Der liebe Kinky hat das öfter schon mal angesprochen. Er sagt immer gerne, er fände es beruhigend, dass es in Deutschland keine strukturelle linke Mehrheit gibt, nennt er das, glaube ich. Also er meint halt, dass die drei linken Parteien zusammen meistens nicht über 50% kommen. Was aber scheinbar irgendwie ignoriert ist, dass die drei, ich sag mal, bürgerlichen Parteien, also AfD, FDP und CDU, auch nicht über 50% kommen.
Naja, eben.
Es reicht in der Regel einfach nicht mehr für diese beiden Blöcke. Das heißt, wir müssen irgendwelche Mischverhältnisse finden. Und wie du die AfD oder die Linkspartei in diese Mischblöcke reinquetschen willst, das sehe ich noch nicht.
Ja, Rot-Rot-Grün. Du, ich bin mir ehrlich gesagt, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen,
wenn es dafür, reicht. Wenn es dafür reicht, ich...
Ich glaube, es wird dafür reichen, ehrlich gesagt. Die CDU verliert... Also das einzige Problem an dieser Sache sind, ehrlich gesagt, meiner Ansicht nach nicht die Grünen und nicht die... sondern die SPD, weil die im Sinkflug ist. Es wird sehr davon abhängen, wie jetzt... Ob sie jetzt schaffen, wieder eine eigene Identität zu bauen und wie die ankommt, ne? Also, ja. wenn die SPD bei 10% oder 12% landet, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, ne? Aber wenn sie ihre ansatzweise ihre gewohnten Ergebnisse haben, das heißt um die 20%, dann wird es reichen. Von daher wird das ganz spannend. Aber die Frage ist, will man eine rot-rot-grüne Regierung? Ich weiß, dass es eine Menge Leute auf meinem Blog gibt, die sagen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und da meine ich gar nicht Kinky, sondern viele. Viele in den Comments sagen, oh Gott, rot-rot-grün wäre eine Katastrophe für Deutschland.
Aber das ist halt, ja, also gerade gegenüber der Linkspartei, ich kann durchaus verstehen, weil da sind halt auch Idioten bei. Also das ist einfach
definitiv.
Da würde ich nie drüber. Ich sage auch immer gerne.
Ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, ob die Linken regierungsfähig sind. Zumindest nicht im Bund.
Teile davon ja.
Ja, genau. Teile das ist halt das Ding. Die Linke war in der Opposition immer der wie sagt man so schön, der Pinguin mit dem Dagegenschild. So, die Grünen, die Linke sind immer gegen alles gewesen, immer dagegen irgendwie. Natürlich haben die auch gute Sachen gesagt, natürlich haben die auch ein paar gute Politiker in ihren Reihen, würde ich nie abstreiten. Aber die Frage ist, wie soll eine Partei, die eigentlich im Hauptberuf immer gegen alles ist, dann auf einmal irgendwie eine Regierung stellen? Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel, ja. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, mehr Bock, also wenn ich wählen müsste, ich meine, ist die Wahl aus Pest und Cholera. Aber ganz ehrlich, wenn Rot, Rot, Grün auf der einen Seite sind, und schwarz, gelb, blau auf der anderen, würde ich lieber rot-rot-grün haben, ehrlich gesagt. Ich meine, man weiß nicht, wann ist die nächste Bundestagswahl? In 1-2 Jahren? Wann ist die?
2021.
Genau, 2 Jahren. Ich meine, die SPD kokettiert ja jetzt schon irgendwie so teilweise, vor allen Dingen im Osten mit der AfD. Man hört es immer wieder. Teilweise werden sie auch hart dafür kritisiert, dass sie sich nicht richtig dagegen abgrenzen. Wer weiß, was in 2 Jahren ist irgendwie, dann... Und ja, dann weiß ich auch nicht, ob die FDP Bock auf die AfD hat, aber irgendwie, ja, hat man das Gefühl, dass die AfD mittlerweile schon salonfähiger ist als vor 2 Jahren. Die Frage ist, was ist dann in 2 Jahren? Und die Frage ist, schlägt dann schwarz, gelb, blau, rot, rot, grün? So. Und das ist auch genau die Entwicklung, das ist eine super Überleitung von mir, die Entwicklung, die du momentan im Internet irgendwie beobachtest. Es gibt nur noch die zwei Reihen, es gibt nur noch links und rechts, es gibt nichts mehr dazwischen und, immer extremer. Und ich sage immer wieder das Beispiel von meinem Blog, wo ich von beiden Seiten beschimpft werde. Und ich kriege das gar nicht mit, weil das immer direkt in Spam geht. Aber das ist immer ganz interessant, weil wenn ich irgendeine Seite... Es ist ja so, dass ich natürlich, eben weil ich nicht versuche, sondern weil ich das Gefühl habe, politisch in der Mitte zu stehen, finde ich halt irgendwie was... Finde ich was gut, vielleicht, was die CDU sagt. Und wenn ich das dann auf meinem Blog vertrete, bin ich natürlich gleich ein Rechter und ein Nazi. Und wenn ich irgendwas gut finde, was die Linken sagen oder was die SPD sagt, dann bin ich dann links-grün versifft. Das heißt, es gibt nur noch dieses, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. So. Und das, was ganz spannend ist, weil irgendwie dieser Graben zwischen denen immer größer wird und du nur noch diese beiden Extreme hast, das finde ich, der Internet ist der Ort, wo du es am meisten merkst. So gerade in meiner Position, weil ich natürlich auch mit vielen eine Community habe und dadurch mit vielen Menschen, also interagiere, so.
Und viel verschiedenen vor allem.
Ja, genau. Und das ist halt ganz spannend, weil das Internet so die Entwicklung in der Gesellschaft zeigt und du nur die zwei Extreme hast und wenig dazwischen irgendwie. Und die Leute auch super empfindlich drauf reagieren, wenn du irgendwas nicht gut findest, was sie sagen, weil dann bist du automatisch der Feind. Das ist ganz spannend.
Aber was spannend ist, ich studiere auch Sozialwissenschaften und dazu gehört das der tolle Teilbereich der Sozialstrukturanalyse. Und wenn man das beobachtet, also wirklich wissenschaftlich beobachtet, ist das Interessante, so sehr wir auch das Gefühl haben, dass sich diese Blockbildung zwischen links und rechts immer mehr verschärft, haben wir gleichzeitig ein Phänomen, dass immer mehr Menschen sich selber zur Mitte rechnen. Aha. Weil das ist ja die Ironie an der ganzen Geschichte. Die Leute sagen ja eigentlich nicht, also in der breiten Masse nicht, ja, ich bin links oder ich bin rechts, sondern alle wollen sie immer in die Mitte. Kinky zum Beispiel bezeichnet sich ja auch gerne oder versucht gerne diese Koalition als Mitte-Rechts-Bündnis darzustellen. Alle wollen Mitte. Ist ja klar, sobald du in der Mitte bist, ist der andere falsch. Weil Mitte ist das Beste, was es gibt. Und dann okay, ist natürlich lustig. der links steht oder der rechts steht. Ist für dich egal, das machen, wie gesagt, beide Seiten. Ich ja ehrlich gesagt auch. Also,
aber für mich ist ein guter Indikator, dass ich von beiden Seiten beschimpft werde. Von daher, das ist, glaube ich, ein guter Indikator, dass ich wirklich in der Mitte bin.
Wahrscheinlich.
Ja. Spannend.
Ist ja auch, ich habe ja auch früher schon gesagt, also wenn alle Parteien ihre Stärke ausspielen, wäre meine Lieblingskoalition immer noch Rot-Gelb-Grün, also Ampel. Weil tatsächlich die FDP ja durchaus auch viele gute Ansätze hat.
Definitiv.
Was die in Sachen Bürgerrechten und Verbraucherschutz.
Ja, aber das Problem ist, glaube ich, in diesem Falle Grün und Gelb ist das Problem, glaube ich. Siehe die letzten Koalitionsverhandlungen.
Das ist halt diesen Wirtschaftsflügel rund um Lindner, mit dem kannst du halt nichts anfangen.
Das ist ja das Problem. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das gar nicht in diesem Fall darum ging. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es, weil es kam ja aus dem Nix. Ich glaube, es war wieder so eine Lindner-Aktion für irgendwie, wie stelle ich mir jetzt geil dar. Und ich glaube, es ging auch in dem Moment gar nicht darum, irgendwie das Rot, dass Grün und Gelb nicht zusammenpassen, sondern Lindner hat einfach gemerkt, okay, das hier funktioniert nicht. Sei es auch, dass die Grünen und die CDU nicht zusammenkamen, das hier funktioniert nicht. Und wie kommen wir am besten aus dieser Nummer raus irgendwie? Und ich spiele jetzt mal hier den großen Staatsmann, der irgendwie sagt, lieber nicht reagieren als schlecht. So, funktioniert nicht. Von daher glaube ich, dass es eine politische Handlung war, das scheitern zu lassen von ihm.
Ja, ich habe ja damals, aber schon vor 2 Wochen oder so, weiß gar nicht, ich glaube im letzten Podcast war das mit uns beiden gesagt, dass ich das ganz klar sehe, dass er einfach gar nicht, er wollte halt nicht in diese Regierung. So, weil regieren ist scheiße, regieren bis nach ein paar Jahren abgemeldet. So, Parteichef kannst du ewig bleiben. Und das war alles. Und es ist auch im Endeffekt so gekommen, wie ich damals prophezeit habe, man kann das gerne nachgucken unter den ersten Jamaika-Posts, die damals auf deinem Blog waren. Ich habe damals gesagt, egal wie es ausgeht, am Ende werden die SPD die Dummen sein. Er hat recht gehabt. Weil das ist ja auch mittlerweile so, du kannst einfach machen, was du willst. Erstmal grundsätzlich die SPD schuld. Ich weiß, die verbocken viel, aber sie verbocken ehrlich gesagt auch nicht so viel, wie man ihnen unterstellt. Genauso wie man fairerweise sagen muss, die GroKo ist auch nicht so schlecht, wie sie derzeit gemacht wird. Sie ist miserabel und eigentlich keiner will diese Koalition, außer Merkel. Aber sie ist auch trotzdem nicht so schlecht, wie sie grundsätzlich in den Zeitungen immer geschrieben wird.
Oh, aber Merkel ist ja zum Glück jetzt endlich vorbei. Ja? Also zum Glück sage ich ganz bewusst aus Sicht eines ITlers. Weil, ja, ich finde das, was Sascha Lobo mal geschrieben hat, irgendwie, dass Merkel unser Land als, was hat er geschrieben, digitalen Trümmerhaufen hinterlässt, eigentlich ganz passend irgendwie. Frau Neuland muss jetzt eigentlich mal den Weg freimachen irgendwie für Zukunftstechnologien und eine zukunftsträchtige Politik. Ich habe es ja gerade in meinem Leuchtturm heute geschrieben, dass es dringend Zeit wird, dass wir da aufholen und gerade in Bezug auf irgendwie Bildung und so. Ja.
Ich glaube tatsächlich, wir werden, auch wenn ich Merkel natürlich nicht so kritisch sehe, wie es zum Beispiel die AfDler tun, aber ich denke, der Schaden, den Merkel, also der Merkels Regierungsstil in Deutschland angerichtet hat, den werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Und ich meine damit nicht die Flüchtlingsgeschichte oder irgendwie sowas. Und nicht mal zwangsläufig, dass wir technologisch an vielen Dingen einfach hinterherhängen, sondern dieses permanente Einlullen, was einfach uns quasi so ein bisschen 12 Jahre lang die Fähigkeit genommen hat, Konflikte irgendwie auszudiskutieren. Weil dieses Aussitzen, viele sagen immer, ja, Merkel, das ist staatsmännisch, ja, die haut nicht auf den Tisch, sondern die
wartet. Die ja, wartet, sagt, in welche Richtung das Fähnchen sich entscheidet und dann trifft sie ihre Entscheidung. Das war schon immer so. Das war in allen Bereichen so. Das war bei dem Flüchtlingsthema so. Das Problem ist, das Fündchen ist dann wieder auch plötzlich in die andere Richtung gegangen und dann war sie dumme, ne? Das ist halt echt so. Ja, er hat sich lange genug gewartet.
Viele Experten sagen ja, Merkels Stärke wäre besonders diese Gipfel und ihre körperliche Ausdauerhaft und dass sie die Leute quasi am Ende eines jeden Gipfels so weit haben, dass sie alles unterschreiben, nur Hauptsache sie dürfen endlich da raus. Aber das ist keine Art, Politik zu machen. Also, sorry, aber wir werden in Deutschland, ich meine, viele Jugendliche werden wahrscheinlich 2021 das erste Mal wählen dürfen und die werden gar nicht wissen, wer sind die anderen Gestalten.
Ich hoffe, dass gerade diese jungen Leute irgendwie sich die Dinge, die in diesem Jahr passiert sind, gemerkt haben. Die CDU ist ja mal großkotzig und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt, wir sind immer noch überall die stärkste Partei, ist ja nicht so schlimm, dass wir 10% verloren haben. Ich hoffe, also diese Arroganz, die sie auch haben dahinter, irgendwie gerade nach Artikel 13, dieser ganzen mega seltsamen Nummer, die sie da abgezogen haben. Naja. Ich hoffe einfach, dass die junge Generation das gemerkt hat. Und ich glaube nämlich, dass die CDU für diese Scheiße und auch als, also ne, wenn ich, keine Ahnung, 15 Jahre alt bin, nächstes Jahr zum ersten Mal zumindest irgendwie im Land, also ne, im Bundesland wählen darf, dass ich mir das einfach merke, dass ich habe das Rezo-Video geguckt und bei mir ist hängen geblieben, okay, die haben eine relativ große Scheiße abgezogen in den letzten Jahren, haben viel versprochen und nicht gehalten, haben irgendwelche hanebüchenden Entscheidungen getroffen und so weiter. Und das davor habe ich gemerkt, dass alle meine YouTube-Stars auf die Straße gegangen sind, um gegen diesen dämlichen CDU-Politiker zu demonstrieren, der da irgendwie Artikel 13 auf den Weg gebracht hat und damit mein Internet einschränken will. Und ich glaube, die CDU ist viel zu dumm und zu kleingeistig zu erkennen, was sie sich damit auf lange Sicht für einen Schaden zugefügt haben. Die sind ja, haben eine große Fresse gehabt nach der Europawahl. Ja, seht ihr mal, euer ganzer Scheiß hat ja eh nichts gebracht. Wir haben doch irgendwie wieder gewonnen, die Wahl. Das heißt, diese Arroganz, die sie auch an den Tag legen. Ich hoffe so, und ich bin mir so sicher, dass sie den Schaden davon jetzt noch nicht merken. Also klar, sie merken, in jeder Wahl haben sie irgendwie 10% weniger gefühlt. Aber so richtig merken, wenn die nächste Generation, die jetzt irgendwie in den nächsten Jahren wählen darf, wenn die dann, oder die übernächste vielleicht oder so, was weiß ich, wenn die nämlich das, was sie jetzt irgendwie mitgekriegt haben über die CDU, wenn die das an die Wahlurne bringen und die CDU plötzlich nicht mehr stärkste Partei ist, sondern einen ähnlichen Weg wie die SPD jetzt vielleicht in den letzten Monaten. Da freue ich mich schon drauf. Und dann wird die CDU, wir wissen ja, was los, wir wissen das ja, wir machen doch alles, wir sind doch so toll und so weiter. Und dann ja. Wird man sagen, ja, erinnert ihr euch noch an 2019 irgendwie? Rezo-Video und Artikel 13. Das war die junge Generation, die ihr damals abgefuckt habt. Die dürfen jetzt wählen, so. Aber damals wolltet ihr nichts davon wissen, ihr Dullis. So. Ja, ich bin gespannt. Ja. Übrigens, wir werden, was heißt wir? Ich werde Anfang des Jahres, ich habe Lars Klingbeil geschrieben, SPD-Generalsekretär und wie gesagt, falls man es überhaupt so nennen kann, einer der Gewinner irgendwie des letzten Jahres. Gerade als Generalsekretär bestätigt und wiedergewählt worden. Nicht, weil er irgendwie ein nettes Gesicht hat, sondern weil er einfach gut gearbeitet hat in dem Job und wirklich auch die nötige Distanz hatte. Und selbst von, sagen wir mal, politischen Gegnern der eigenen Partei, weil das Klingbeil gehört ja eigentlich nicht zum linken Flügel in der Partei. Und trotzdem hat die neue Führung ihn irgendwie gesagt, ja, mit dem Mann würden wir gerne als Generalsekretär weiterarbeiten, was definitiv irgendwie ein Ritterschlag für seine Arbeit ist. Ich habe ihn angeschrieben, weil ich gesagt habe, Lasi, Mensch, wir haben jetzt so lange nicht zusammen gemacht. Das ist ja jetzt schon über ein Jahr her, dass ich dich in Berlin besucht habe. Ich habe Bock mal irgendwie einen Podcast mit dir zu machen und einfach mal, wir haben immer so schöne Gespräche gehabt, auch schon bei unserem ersten Interview. Ja, lass doch mal irgendwas auf die Basis stellen. Ich habe dem, seinem Mitarbeiter, mit dem ich bei unserem Besuch in Berlin schon so viel Spaß gehabt hat, der uns rumgeführt hat, super sympathischer Typ, der auch mein Ansprechpartner beim Tippspiel immer mit ihm war, also der wirklich das Ding da, ich will nicht sagen am Laufen halt, aber super kompetent ist. Jan Flacker heißt der. Und ich habe es geschrieben irgendwie. Meine ersten Zeilen war Flacke, du geile Schlange. Also ist ein super Typ, super locker. Und habe ich das erzählt irgendwie, was ich gerne machen würde. Und dann hat er direkt weil ich weiß, dass er Klingbeil, ich will nicht sagen, ewig braucht, bis er antwortet, aber einfach andere Sachen im Kopf hat. Und wenn ich dem Flacke das sage, dann weiß ich, dass der das vernünftig kommuniziert. Und ja, dann hat er gesagt, ja, Jan hat Bock drauf, irgendwie, wir müssen gucken, wie wir das umsetzen, Anfang des Jahres irgendwann. Das heißt, demnächst wird der hier mein Podcast sein, der Lars Klingbeil, das wird, glaube ich, super interessant. Ich habe mir noch nie für ein Interview irgendwelche Fragen aufgeschrieben, weil ich finde auch, dass Interviews von Spontanität leben und Fragen, die sich während des Interviews ergeben. Aber für Klingbeil habe ich mir schon ein paar Fragen aufgeschrieben, das heißt schon was. Also da freue ich mich echt drauf. Es wird natürlich auch ein bisschen politisch, ist ja klar, aber mich interessieren auch mal teilweise andere Sachen, wie man bei dem Berlin-Besuch gesehen hat. Stichwort, wie viel hast du überhaupt noch Freizeit und wie viel arbeitest du? Und ja, solche, also es wird auf jeden Fall ein super interessantes Ding, was man so auch in den normalen Interviews, die man von ihm kennt, wahrscheinlich nicht beantwortet bekommt. Das ist halt mein Alleinstellungsmerkmal. Und das Beste ist irgendwie, da wird noch jemand kommen demnächst im Podcast, und zwar der Rolf Fuhrmann. Das ist ein sehr, sehr sanfter Übergang zum Sport, der natürlich bei mir auch mal eine große Rolle spielt und wo ich auch jetzt gleich mit Banner darüber sprechen werde, den Sport. Aber Rolf Fuhrmann, den verfolge ich schon länger, also den verfolge ich schon irre lange auf Twitter. Und er mich, wir sind nämlich beide Werder-Fans. Und falls ihr den Namen nicht zuordnen könnt, gerade Rolf Fuhrmann war irgendwie 100 Jahre gefühlt am Spielfeldrand bei der Bundesliga, bei Sky. Und hat irgendwie, ich weiß nicht, wie man den Job nennt irgendwie, der die Spieler nach dem Spiel interviewt. Und man hat den 100% schon mal erlebt, wenn man Fußball guckt. Weil der immer so eine besondere Art hatte, mit den Leuten zu reden. Eigentlich mehr so im norddeutschen Raum tätig. Immer, aber keine Ahnung, damals HSV, Hannover, Werder, Wolfsburg. Da hat man immer am Spielfeldrand gesehen, die Spieler interviewen. Und der ist in Rente, hat aufgehört bei Sky und ist auf Twitter aber sehr aktiv und ist auch mit einem oder anderen Podcast zu Gast. Wie gesagt, ist Werder-Fan und einfach ein super sympathischer Typ. Und den habe ich einfach gesagt, hör mal, Rollo, eigentlich musst du mal in meinen Podcast kommen irgendwie. Wir liegen so in vielen Dingen auf einer Wellenlänge. Hat er einfach nur geschrieben, hat mir eine Nachricht geschrieben bei Twitter, also eine Private Message mit jederzeit und einfach seine Handynummer geschickt. Und da war ich noch krank und gesagt, ich melde mich, wenn ich wieder gesund bin und dann machen wir das Anfang des Jahres. Das heißt, das wird, glaube ich, auch echt spannend. Rolf Fuhrmann, jemand, der wirklich jahrelang irgendwie die Bundesliga gelebt hat, weil er einfach Teil dieser ganzen Sache war. Und die, das sind auch Sachen, die ich schon, die mich so brennend interessieren, wie das ist. Das wird die erste Frage sein, die ich ihm stelle. Er hat wahrscheinlich schon 100.000 Mal gestellt bekommen. Aber wie ist das am Spielfeldrand irgendwie? Ist das nicht ein super Scheißjob, irgendwie jemand zu interviewen, der gerade ein Spiel verloren hat und der einen total angiftet? Finde ich super spannend, die Frage. Und so von wegen, hat es nicht mal Bock, irgendwie so einem, was weiß ich, wie heißt der, Kevin Kurani oder so, der dich dann irgendwie anproletet hat, einfach mal ins Gesicht zu schlagen, wenn er irgendwie wieder gedacht hat, was ist das denn für eine Scheißfrage? Ja.
Die Frage war auch wirklich scheiße.
Ja, sind sie manchmal auch, aber Kevin Kurani wäre mal ein Highlight, wieder, der eskaliert ist. Ja, aber es gibt ja auch noch viele andere, die nicht verlieren können und die dann irgendwie unverschämt sind am Spielfeldrand.
Aber du musst auch fairerweise wirklich sagen.
Manchmal sind die Fragen scheiße, ich weiß, was du sagen willst.
Ja, und nicht nur das, sondern auch, irgendwer hat das mal in einem Kommentar ganz gut gelesen. Du musst halt vorstellen, da sind Leute, die haben sich gerade 90 Minuten komplett ausgepowert, haben irgendwie alle Energiereserven rausgeballert und sollen dann noch clevere Antworten geben. Dass das auch
ja, nicht mehr jeder. Clevere Antworten und Leute, die ihren Job machen, irgendwie zu beschimpfen, sind immer noch zwei Paar Schuhe, ne?
Ja.
Also, da gibt es ja schon wirklich komische. Aber okay. Also,
das geht, glaube ich, denke mal in beide Richtungen. Ja, bevor wir den endgültigen Wechsel in den Sport machen, eine Sache habe ich noch. Die schleppe ich auch schon seit 3 Wochen oder so immer rum, weil das, glaube ich, was ist, was dich ganz interessieren könnte. Auch im Verlauf meines Studiums ist mir jetzt ich glaube, es war ein Aufsatz in die Hände gefallen, wo es um die Mediendemokratie in Deutschland ging. Und da wird eben, also der Autor, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, müsste ich raussuchen, habe jetzt keinen Bock drauf, der hat im Endeffekt nach der vorletzten Bundestagswahl darüber geschrieben und er hat gesagt, so früher war das Verhältnis zwischen Medien und Politik ganz einfach, die Politik macht irgendwas und die Medien transportieren das nach draußen und anhand dessen, was in den Medien die Kritik ist, darauf reagiert die Politik. Mittlerweile aber versucht sich die Politik selber so zu inszenieren, wie es die Medien tun. Und die Medien merken, ja Moment, aber das können wir ja viel besser als ihr. Und er sah, also ich, wie gesagt, seine Meinung, ich meine, er sah da quasi so ein Abdriften dahin, dass bei uns die Politik gar nicht mehr von der Politik gemacht wird, sondern von den Medien. Und Spannend. Natürlich hat er unter anderem die
Bildzeitung auch als Beispiel. Das sieht man auch an Social Media, ne? Dass Politiker sich so inszenieren können überhaupt.
Nee. Social Media hat auch angesprochen, das fand ich ein super interessanter Punkt. Weil er sagte, er hat quasi das Internet als fünfte Gewalt bezeichnet, das die vierte Gewalt kontrolliert, weil die Medien werden ja nicht kontrolliert, im Endeffekt. Aber er hat gesagt, das Problem ist, das Internet hat dadurch, dass es nicht organisiert ist, dadurch, dass das Internet konfus ist und jeder daran teilnehmen kann, ist das Internet quasi für den Mainstream, meinetwegen, so ein kruder Ort und so unvertrauenswürdig, dass es die Vertrauenswürdigkeit der regulären Medien stärkt.
Verstehe.
Weil man sagt quasi, guckt euch mal an hier, wenn der Typ da schreibt auf seinem Blog, ja, zwischen Esoterik, Chakra und 9/11 was ein Inside-Job und jetzt will der mich über Politik aufklären, nee, da glaube ich lieber, was in der Zeitung steht.
Ja, okay, verstehe. Klingt logisch, ne?
Und die Bild-Zeitung wurde natürlich auch rausgegriffen, gerade dein Lieblingsfall mit Wolf damals. Ja. Und sie haben gesagt, das Gute an den, oder das Gute für die Medien ist ja, dass selbst wenn du vor Gericht dir klar gesagt wird, das, was ihr geschrieben habt, ist falsch, kannst du deine Richtigstellung einfach auf Seite 7 drucken, ganz klein und weg. Oder du stellst gegen diese Richtigstellung, schreibst du wieder einen Kommentar drauf und hängst einfach einen Rattenschwanz dran, auf den die Politik nicht mehr antworten kann. Weil du kannst jede Woche einen Artikel schreiben oder jeden Tag. Der Politiker muss aber erstmal durch die Gerichte durchklagen, bis er dann seine Richtigstellung von dir bekommt. Und dadurch haben die Medien quasi viel, viel mehr Wortmacht und Interpretationsmacht als die Politik. Plus die Medien entscheiden ja auch, wer überhaupt an der Politik quasi teilnimmt. Wenn Lars Klingbeil ab morgen nicht mehr gedruckt wird, ist der tot für nicht unerhebliche Teile dieses Landes. Dann ist der weg. Fertig. Und war super interessant. Wie gesagt, er hat es aufgehangen an der vorletzten Bundestagswahl. Das war die, wer sich nicht mehr erinnert, die Mittelfingerwahl. Wo Per Steinbrück eigentlich, wo viele dachten, das wird der neue Kanzler, der hat ein gutes Programm, der ist charismatisch, der setzt sich durch. Und dann kam diese völlig idiotische Sache, wo er halt gefragt wurde, hey, was sagen Sie Ihren Kritikern? Und der hat halt den Mittelfinger gemacht. Und,
das ist nicht staatsmännisch, ich erinnere mich da gar nicht mehr.
Genau, und die Medien haben wochenlang über nichts anderes berichtet. Und die Medien hat überhaupt nicht interessiert, dass Merkel gar nicht an diesem Wahlkampf teilgenommen hat. Merkel hatte kein richtiges Wahlprogramm, die hatte keinen Slogan. Du konntest die Leute nach der Wahl fragen, wofür ist Kanzlerin Merkel jetzt in den Kampf gezogen? Keine Ahnung. Die war halt da. Die hat auch mitgemacht. Und das fanden die Medien wohl so beeindruckend, dass sie sie haben einfach gewähren lassen. Keine Zeitung hat das damals kritisiert. Keine einzige. Keine Zeitung hat, selbst die allerlinksten Zeitungen haben nicht gesagt, was ist das denn für ein bescheuerter Wahlkampf?
Krass.
Es ist wirklich sehr interessant. Ich muss den Artikel nochmal genau raussuchen. Es ist schon spannend. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das, wie gesagt, der Artikel ist jetzt 4 Jahre alt oder so. Jetzt kann man natürlich gucken, wie hat sich das verändert? Ist das Internet heute glaubwürdiger als früher? Solche Fragen, da weiß er natürlich keine Antwort drauf. Aber das, gerade weil da die Bildzeitung vorkam, wollte ich das unbedingt dir dann auch mal erzählt haben. Das habe ich hiermit getan.
So. Ich finde vor allem den Teil spannend, dass du sagst, man hat ja mal jahrelang gesagt, irgendwie die Bildzeitung oder die Boulevardmedien sind die 4. Staatsgewalt. Dass man jetzt sagt, es gibt eine 5., nämlich irgendwie das Internet, was die 4., was die einzigen sind, die die 4. Auf die Finger schlägt. Das finde ich ganz gut, weil das ist halt wirklich so, ne?
Richtig.
Weil die Bild hat früher gemacht, was sie wollte und war überhaupt niemandem Rechenschaft schuldig, ne? Und jetzt, das ist auf jeden Fall ein Ort irgendwie oder der erste Ort, wo so öffentlich richtig die Bild kritisiert wird, ne? Das ist gar nicht so falsch. Spannende Aussage.
Das sind halt eben auch Kräfte, wo die Medien quasi nicht mehr entscheiden, wer daran teilnimmt. Also ja. Die Bildzeitung entscheidet nicht, ob der Bildblock am Internet teilnimmt oder eben nicht.
Was gut ist.
Oh ja.
Gut, also gehen wir von Politik weg, auch wenn es beinahe das Lieblingsthema ist, und kommen zum Sport.
Geschichte ist mein Lieblingsthema.
War kein großes Jahr, keine WM, keine EM fußballtechnisch.
Wir hatten ein gespiegeltes Jahr, oder?
Bill?
Wir hatten ein gespiegeltes Jahr. Deine erste Jahreshälfte war ziemlich geil fußballtechnisch, meine ziemlich beschissen.
Ja.
Und dann jetzt ist genau umgekehrt.
Ja, also auf die Bundesliga bezogen. War das natürlich bis Mai war das ein tolles Jahr für Werder, ne? Die erste Saison seit vielen Jahren, nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, eher in der oberen Hälfte um Europa mitgespielt. Und dann ist Max Kruse gegangen und wir hatten viele Verletzungssorgen und dann war es genau andersrum. In der ersten Jahreshälfte noch 3-mal gegen Schalke gewonnen, ne? In der Bundesliga 2-mal im Pokal, also 2-mal auswärts, 1-mal zu Hause sogar gewonnen bei Schalke, ohne Probleme. Und aber so schnell geht das, ne? Max Kruse ist weg als Führungsspieler, hast ein paar Verletzte. Und plötzlich stehst du auf dem 7. zur Winterpause mit quasi identischer Mannschaft minus Max Kruse, stehst auf dem Abstiegsplatz. Das ist Fußball. Ne?
Ja.
Bei Schalke genau andersrum.
Gut, bei Schalke kann natürlich schon noch ein bisschen mehr neue Power dahinter.
Ich meinte jetzt von der Tabellenposition her.
Achso, ja.
Nicht von den
das Nummern ist schon...
Ich habe übrigens gerade meine Kicker-Elf ausgewechselt. Du sprichst ja immer auf Twitter vom Stevenio-Fluch. Ich habe jetzt Schalke reingenommen, mein Freund. Das bedeutet, du weißt, was für eure Rückrunde bedeutet, ne?
Das heißt, Harit bricht sich erstmal alle Knochen, oder?
Genau, was? Das wollte ich sagen. Harit ist natürlich in meiner Kicker-Elf jetzt. Ich sehe es noch nicht endgültig, aber ich würde gegen ein paar Spenden aus Gelsenkirchen würde ich die Schalke-Spieler rausnehmen. Lieber Rico und sonstige Schalke-Fans. Könnt ihr euch überlegen, ob euch eine gute Rückrunde das wert ist.
Ja. Ich muss sagen, also natürlich, bevor es wieder heißt, die arroganten Schalker, ich habe mit der Meisterschaft nichts am Hut, ja. Aber es ist einfach mal ein schönes Gefühl auf die Tabelle.
Natürlich habt ihr mit der Meisterschaft nichts am Hut. Wer sagt denn sowas? Gibt es irgendjemand Schalke,
Nein, nicht wirklich. Aber einfach nur dieses, du kannst auf die Tabelle gucken und du siehst, es ist nicht völlig unrealistisch. Ich sag jetzt nicht, böse Meister werden oder hey, wir haben gute Chancen, Meister
zu werden. Es ist völlig unrealistisch.
Finde ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weg, 7 Punkte, 9 Punkte.
Es ist völlig unrealistisch, dass ihr um die Meisterschaft mitspielt, Punkt. Genauso wie es unrealistisch war eine Saison vorher, obwohl Werder eine gute Saison gespielt hat, dass Werder um die Meisterschaft mitspielt. Du musst die Kirche im Dorf lassen irgendwie. Ihr habt eine gute Hinrunde gehabt, ihr spielt um Europa mit, Punkt.
Ja, das ist sogar schon fast wieder angenehm. Aber es fühlt sich einfach schön an.
So. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du musst ja auch nicht Meister werden, dass du Spaß an der Saison hast. Gerade wir beide, ne? Letzte Saison Schalke scheiße, die Saison vor der letzten Werder so lala und dann so eine geile Saison. Das ist halt wie die Sonne, die aufgeht, ne? Und ich meine, Bayern, also wer die Meisterschaft spielt weder Schalke noch Werder auf absehbare Zeit mit, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Richtig.
Sondern Bayern, Red Bull und Dortmund vielleicht noch so. Und auf lange Sicht wahrscheinlich nur noch Bayern und Red Bull, irgendwie, weil die größte Kohle dahinter haben. Wobei ich natürlich dem BVB mehr gönnen würde, ehrlich gesagt, aber das siehst du natürlich anders.
Ja.
Ja, gut. Also wie gesagt, mal gucken, was in der zweiten Runde, in der Rückrunde passiert, ob wir es nochmal wie immer eigentlich immer bisher in den letzten 10 Jahren, wenn es eng war, in der Rückrunde rausgehauen haben. Irgendwie heute ganz groß. Westergaard kommt vielleicht zurück nach Bremen. vernünftigen Innenverteidiger haben. Angeblich wollen wir jetzt ein paar Leute leihen, wo ich mal sehr, sehr kritisch bin dagegen, weil leihen ist immer so, was nützt dir das auf lange Sicht? Ne? Das ist immer so
Flicken. Wollt ihr noch Bentaleb?
Ja, aber den wollen wir erst in der neuen Saison.
Ja, da ist er, glaube ich, schon nicht mehr bei uns.
Ja, mal gucken. Also,
er will ja auch jetzt unbedingt weg, weil ich verstehen kann, weil der ist ja nur noch in der U23
Park. Ja, ja. Also wir würden ihn nehmen, aber ich weiß nicht, ob wir ihn uns leisten können, das Problem, weil wir haben keine Kohle, wir haben unsere ganze Kohle im Sommer ausgegeben. Und wir haben ja keinen guten Spieler richtig verkauft. Max Kruse ist ablösefrei gegangen. Von daher haben wir keine Kohle. Von daher müssen wir all die neuen Leute, die wir jetzt kriegen, leihen. Was natürlich uns im Sommer nicht weiterhilft. Da musst du wieder einen guten verkaufen und da musst du wieder neue Leute kaufen, weil die geliehen hast, sind ja weg. Also ich bin kein großer Freund von Laien, ehrlich gesagt, aber ja.
Ich kann mich auch nicht erinnern, weil auf Schalke das letzte Mal eine Laie so richtig eingeschlagen ist. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt gerade irgendwie
total. Ja, bei uns total schon, weil wir, wir hatten Nabi, einige in den Abstiegsjahren, die uns geholfen haben. Aber du fängst im Sommer wieder von vorne an, von daher das bringt dir nichts. Naja, also Bundesliga, Bayern deutscher Meister geworden. Dortmund hat einen riesen Vorsprung, ich glaube 9 Punkte waren die irgendwie zum Winter ungefähr vor. Spielten leider sehr unkonstant, dann war wieder das Schlimmste, was passieren kann, nämlich irgendwie der Max Kruse von Dortmund, nämlich Marco Reus, ist sehr verletzungsanfällig und wenn der weg ist, hast du das Gefühl, diese Mannschaft kann keinen Fußball mehr spielen. Führungsspieler halt und ja, die Dortmunder können nur hoffen, dass in der Rückrunde Reus irgendwie vielleicht mal durchspielt, was nicht passieren wird, aber das wär für Dortmund das Beste. Und Herbstmeister jetzt ist Red Bull. Nagelsmann tut dem Verein offensichtlich gut. Das war so das letzte Mosaiksteinchen, was wohl noch gefehlt hat, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein. In der Champions League auch weitergekommen, wobei die Gruppe echt lächerlich leicht war im Vergleich zu allen anderen Gruppen. Da hat man das Gefühl, dass Herr, wie heißt er, der Chef von Red Bull?
Matic, whatever,
dass der irgendwie da auch ein bisschen nachgeholfen hat, dass man so eine leichte Gruppe kriegt bei der FIFA oder bei der UEFA, wundert mich gar nichts mehr. Aber jetzt haben alle deutschen Vertreter, die noch im Wettbewerb sind, Dortmund, Bayern und Leipzig, haben natürlich bombastische Gegner im Achtelfinale, alter Schwede. Ich glaube ehrlich gesagt, dass nur Bayern weiterkommt, wenn ich ehrlich sein darf. Ja. Gegen Chelsea, ich glaube, Bayern aber wird gegen Chelsea weiterkommen und Chelsea
kackt im Moment ein bisschen ab, ja.
Bitte?
Chelsea kackt im Moment ein bisschen ab.
Ja, ich glaub, deshalb sage ich ja, Bayern.
106 abgerutscht oder so.
Deshalb sage ich ja, Bayern kommt weiter, die spielen ja gegen Chelsea. Und ja. Also Dortmund gegen Paris Saint-Germain, da müssen wir zweifeln. Ich weiß, die Dortmund-Fans versuchen immer das gut zu labern und es wäre 60-40 und so weiter. Ich würde ehrlich gesagt bei dem, was Paris die letzten Jahre gespielt hat, was für Spieler in der Mannschaft haben, sagen, es ist 70-30, wenn nicht sogar 80-20. Also Paris ist der haushoher Favorit und wie gesagt, die Dortmunder sagen, ja, muss erstmal gespielt werden und du weißt ja auch nicht, wie sie in der Rückrunde drauf sind. Das sind natürlich alles Fakten, die wirklich relevant sind. Ne? Also ich kann mich an Saisons erinnern, wo Bayern München eine bombastische Hinrunde oder irgendein Verein eine bombastische Vorrunde gespielt hat und dann irgendwie in der Rückrunde lief es nicht mehr und dann ist man Dortmund letzte Saison. Bombastische Vorrunde, weiß ich noch, irgendwie Atletico aus dem Stadion gebombt, wirklich, also 4-0 oder so mit Sancho, der eingeschlagen hat. Und in der Rückrunde dann irgendwie, siehe die 9 Punkte, die man vor Bayern Vorsprung hat, dann völlig neben der Spur gewesen und dann sang- und klanglos gegen Tottenham ausgeschieden. Das ist halt das Ding. Aber ich glaube, mit Tuchel als Trainer und dem Spielmaterial, was Paris hat, da müsste schon ein Teufel zukommen, dass der BVB weiterkommt. Und Leipzig gegen Tottenham, okay, Tottenham, ja, dümpelt in der, obwohl, so schön sind die auch, glaube ich, was sind die? Ich glaube, ich habe gestern nachgeguckt, ich glaube, es sind 3 Punkte in der Champions League Platz in der Premier League. Und Tottenham, ja, mit Mourinho und so und letztes Jahr, gut, die haben jetzt in der Gruppenphase, waren die wirklich nicht stark, haben gegen Bayern 2-mal böse verloren. Und das ist sicherlich auch nicht aussichtslos für Leipzig, aber Leipzig ist halt doch zum ersten Mal richtig dabei. Und Tottenham hat halt A, gute Spieler und B, na, von Mourinho ist auch so ein Trainer, wo ich sagen würde, der hat seinen Zenit überschritten. Ist ja auch nirgendwo mehr lange als Trainer, aber trotzdem würde ich sagen,
dass
Tottenham großer Favorit ist. Würde mich schon, also ich, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Bayern kommt weiter, Dortmund und Leipzig scheiden aus. So.
Ja, ist, denke ich, der auf jeden Fall die sichere Variante. Aber es ist schon mal, es sieht nicht mehr so scheiße aus wie letzte.
Ja.
Ist ja schon mal. Ich fand es nur amüsant, dass einfach die beiden einfachsten Lose, denke ich mal, mit Bergamo und Valencia, dass die dann gegeneinander gelost
werden. Ja, aber so ist das manchmal lustig, ne?
Ja, also die wollte, glaube ich, wirklich jeder haben.
Ja, was ich ein bisschen schade finde, ich meine, irgendwie Deutschland und Holland sind fußballtechnisch immer so ein bisschen verfeindet gewesen und so. Aber mir hat Ajax sehr viel Spaß gemacht in der Champions League letzte Saison. Gut, die waren so eine bombastische Mannschaft mit so vielen jungen Spielern, die mussten natürlich irgendwie ihre Superstars alle abgeben. Einen zu Barca, einen zu Juventus, De Ligt und wie ist der andere? De Jong.
Ja, einer noch zu Liverpool, glaube ich, und komplett in alle Richtungen.
Also das heißt, ihr müsst, ja, das aber trotzdem bin ich, also ich mag es kaum zu sagen als Deutscher, aber großer Ajax-Fan und die sind wirklich sehr bitter, nicht nur im Halbfinale gegen Tottenham, aber wirklich in der Nach-Nach-Nachspielzeit, deshalb bin ich in Champions-League-Finale eingezogen. Das war schon bitter, aber auch jetzt in der Gruppenphase, im letzten Spiel, in letzter Sekunde ausgeschieden. Und damit auch nicht in der Co-Runde dabei, also wirklich gegen Valencia, das letzte Spiel, glaube ich, verloren. Wie war das nochmal? Ich meine, verloren. Fand ich ein bisschen schade, aber ja, das nur so eine Randnotiz. Ja,
ansonsten. Glaube, im Moment spielen sie in der Ehrendivision, spielen sie im Moment nicht mal um die Meisterschaft. Ich meine, mich vage zu erinnern, dass sie sogar ziemlich abgekackt sind. Was ja klar ist, wenn du deine halbe Mannschaft
alle verlierst. Alle gute Spieler verloren, ne?
Und so schnell ziehen die auch
nicht wieder nach. Was hatten die für Leute, ey? Tabelle, ja. Niederlande.
Also ich sag mal, wenn der Kader, den Ajax hatte, der Kader von Barca wäre.
Wir sind Tabellenführer, Juli.
Oh, okay, dann halt das falsche Kopf. Aber sag mal, wenn der Ajax-Kader den großen Teil der Barca-Kader wäre, wäre Barca für die nächsten paar Jahre Champions League-Sieger. Safe.
Ajax, erster mit 44 vor Alkmaar, mit 41 vor PSV. Eindhoven mit 34. Also.
Du kannst Ajax kaputt kaufen, wie du willst. Die Ehrendivision ist so scheiße, dass
das stimmt. Ja, ansonsten dieses Jahr war noch irgendwas Spannendes dieses Jahr, sporttechnisch. Nowitzki. Dirk Nowitzki, ja. Einer der besten Sportler aller Zeiten, würde ich sagen.
Ja.
Hat seine Karriere beendet in der NBA und war noch so auf Abschiedstour, was ich unglaublich beeindruckend finde, weil in jeder Halle die Leute aufgestanden sind und ihn abgefeiert haben. Nicht nur einer der besten deutschen Sportler der Geschichte, der erste, der es in den USA eigentlich geschafft hat. So zumindest in den amerikanischen Profiligen, da wirklich All-Star-Status zu erreichen, sondern der auch menschlich einfach so ein toller Typ ist, den einfach jeder gemocht hat, aufgrund seiner Bescheidenheit und so. Und ich erinnere mich da an eine Szene bei den LA Clippers, als, wie heißt der, der Trainer von den Clippers gesagt hat, hier, steht alle auf, irgendwie, ihr seht hier zum letzten Mal eine Legende und Dirk irgendwie deine Träne auf dem Feld verdrückt hat, das fand ich unglaublich bewegend, unglaublich bewegend. Und da ich wirklich ein riesen Dirk Nowitzki-Fan bin und ihn seit 100 Jahren verfolge und auch die NBA ja schon immer verfolgt habe, auch bei Michael Jordan damals, aber ich kann mich an diese legendären Finals erinnern zwischen den Mavs und den Miami Heat. 2011, als die Mavs den Titel geholt haben gegen LeBron James und seine All-Star-Truppe, die er da zusammengekauft hat und die Mavs trotzdem gewonnen haben und das vielleicht der beste Nowitzki ever war und er auch irgendwie MVP der Finals wurde. Das war und der einzige Titel, den Dallas jemals gewonnen hat im Basketball bisher. War großer Sport und von daher, ich gönne dem Mann wirklich alles. Und der ist in Dallas auch eine Legende. Der hat, glaube ich, 21 Jahre oder so gespielt in der selben Stadt. Ist auch,
glaube ich, Rekordhalter.
Genau. Dallas liebt den auch. Also der kriegt eine Statue von dem Stadion. Ja. Die haben ihn irgendwie in der Halle verewigt. Also oben hängt sein Trikot und die haben auf den Court irgendwie so einen Schatten von ihm eingebaut, wo man diesen Trademark Fadeaway Jumpshot sieht. Also Dallas liebt den. Das ist halt einer von ihnen. Das ist Wahnsinn. Das als Deutscher. Der ist eine Legende. Er sagt doch, keine Ahnung, der ist ja in frühester Jugend dahin gegangen, beziehungsweise in die USA gegangen. Warum soll er nach Deutschland zurückkommen? Er sagt, er fühlt sich da wohl mit seiner Familie. Seine Frau ist zwar Schwedin, aber die ist da irgendwie und seine Kinder. Also von daher, der wird auch nicht zurückkommen. Der ist da glücklich. Aber ab und zu jetzt gerade, weil die Mavs jetzt wieder ein super Team zusammen haben nach vielen, vielen Jahren im Westen ganz weit oben sind mit dem neuen Combo. Ich feiere das übrigens sehr, gerade weil irgendwie Werder so abstinkt und die Patriots in letzter Zeit auch viel verloren haben. Freut mich das sehr. Die spielen auch übrigens gleich. Es ist ein Highlight. Und ich bin auch weiterhin Dallas-Fan. Ich war immer irgendwie Michael Jordan und Chicago Bulls-Fan. Und dann kam Dirk in die NBA und dann war ich irgendwie Mavs, hab die verfolgt und so eine in Anführungsstrichen Liebe, auch wenn ja Dallas und ich eigentlich nichts gemeint haben, außer irgendwie die Liebe zu Dirk Nowitzki, bin ich ja Dallas-Fan geblieben. Ne? Ich habe mein Trikot irgendwie, ich verfolge die jetzt nach wie vor, habe mir auch wieder League Pass gekauft und ja, das ist ja eine coole Sache. Also einer meiner wenigen Achievements auf meiner Liste ist noch, eigentlich war es, irgendwie nach Dallas zu fliegen und Dirk Nowitzki spielen zu sehen. Das habe ich noch nicht mehr geschafft, aber irgendwann fliege ich mal nach Dallas und guck mir ein Spiel der Mavs an. Das ist noch eine Sache, die mir fehlt.
Das kann ich nachvollziehen, weil ich habe sowas Ähnliches, nur ist es in meinem Fall, glaube ich, ein bisschen langweiliger. Ich würde schon auch gerne, glaube ich, in den nächsten Jahren mal irgendwann ein Champions League-Finale des THW Kiels im Handball sehen. Ich weiß, okay, du findest krass. Handball unglaublich langweilig.
Ja, stimmt, wirklich, aber, wirklich. Ich mag alle Ballsportarten gerne, aber Handball finde ich zum Einpennen, ja, ehrlich.
Ich habe mit Handball nie was anfangen können und dann haben wir es irgendwann mal in der Schule. Ich fand diesen großartig. Und auch, ach, keine Ahnung, auch die Turniere, ich liebe das wirklich.
Ja, muss ich auch nicht für rechtfertigen, ist alles Chico Bons, aber an unserer Schule, also meiner neuen Schule, die ich bin, die Stadt ist ein Handballstützpunkt. Das heißt, meine Schule ist auch voll auf Handball und ich dann immer, oh, lass mal was Richtiges. Herr Krümmer, wir wollen Handball spielen. Oh, komm, lass doch einen richtigen Sport machen.
Aber Norddeutschland ist halt auch eine Macht im
Handball. Ja, ja, klar, klar.
Also ihr habt ja, ich glaube, die Tabellenführer gerade, THW Kiel und Hannover-Burgdorf.
Hannover-Burgdorf sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. THW Kiel kenne ich. Ich hab sogar an meiner Schule zwei Kids, die beim THW Kiel Handball spielen. Oh, also relativ weit davon entfernt wohnen, aber da irgendwie Kader, super, super Talente und so weiter sind. Das ist ganz spannend. Also wie gesagt, wir sind meine Stadt oder meine Schule, wo ich jetzt bin, ist in einer Stadt, die ist wirklich eine Handball-Kaderschmiede oder irgendwie sowas. Die sind ganz groß
im Handball. Hamburg war ja auch mal Champions League-Sieger im Handball, der HSV Hamburg. Genau. Nicht zu verwechseln mit dem HSV.
Das sind zwei verschiedene. Trotzdem ist das beides eklig vom Namen her. Sorry, das
verwirrt. Ja, ja. Aber die sind ja auch dann immer pleite gegangen. Also der HSV Hamburg.
Ja, ich weiß, weil ich glaube, der Papa von Frank Ross war da irgendwie Präsident oder so. Und da gab es ganz
schön Ärger. Ja, der Präsident ist dann abgesprungen und dann war nach 2 Jahren Schluss. Ja. Aber
also ja, du würdest gerne mal ein THW Kiel live sehen, oder was? Sowas.
Ja, vor allem, weil das Final Four, also quasi die Endrunde der Champions League, findet immer in Köln statt. Das ist ja von mir nicht so weit. Ich würde schon gerne mal sehen. Ich weiß, ich bin da auch ein Winning-Team-Joiner, weil THW Kiel ist wirklich so quasi noch krasser als das, was Bayern für Fußball ist. Kiel hat mal irgendwann das Triple gewonnen, ohne auch nur einen Verlustpunkt einzufahren in der Liga. Die haben also 34-0 gespielt.
Ja, keine Ahnung. Mittlerweile ist mir auch scheißegal. Ich habe so viele Loser-Teams, für die ich bin. Wie gesagt, die Mavs haben jetzt irgendwie gefühlt seit 2011 immer alles verloren. Ja, und ich war trotzdem also treuer Fan, habe jedes Spiel geguckt oder jedes Spiel, was ich von der Zeit her gucken konnte. Und ich muss mich aber dafür rechtfertigen, dass ich Tom Brady und die Patriots mag. Ey, I don't give a fuck, ehrlich. Ich bin so gewohnt mit meinen Teams, für die ich bin, zu verlieren, dass ich... Keine Ahnung. Und außerdem, die Patriots werden dieses Jahr auch nicht den Super Bowl gewinnen und ich glaube nicht mal den Super Bowl erreichen, weil die einfach zu viele Spieler haben gehen lassen und Tom Brady alleine kann es auch nicht machen. Ich glaube nicht, dass die Patriots dieses Jahr was reißen werden, von daher.
Ich bin tatsächlich nur bei den Pets gelandet, weil der erste Super Bowl, den ich verfolgt habe, war Sebastian Vollmer noch da.
Ja, stimmt.
Ich war dann quasi einfach nur so für den Deutschen. Ja, ja. Ich halt für den Deutschen so. Weil ich halt mit Football auch bis dazu nichts zu tun hatte. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt auch nichts mit Football zu tun. Ja, Super Bowl gucke ich mir gerne an. So, dass
also ich habe mich immer darüber geärgert oder bin so aufgeregt, weil es so eine Football, so eine Hipster-Sportart geworden ist und alle Leute total Football cool finden und dann mit Trikots und Caps durch die Gegend laufen und dann, ich glaube, Daniel hat mir mal erzählt, ja, der hat so erzählt, ich meine, ich liebe Daniel über alles, ist der geilste Typ oder einer der, er ist halt einfach Big Dick Legendary, aber er hat mir irgendwann erzählt, ja, wir sind jetzt alle Football-Fans und wir haben uns alle getroffen und jeder hat eine Mannschaft gezogen und von der ist er jetzt Fan, so, weißt du? Da als Fußball-Fan oder jemand, ne, so von wegen, da bist du reingeboren, das magst du aus früher Kindheit und dieses, ich ziehe jetzt was und für die bin ich, da cringen sich meine Sportsinne zusammen, so, ja. Und ja, gut, ich habe immer darüber gelächelt, aber jetzt, ich gucke immer mehr Football, anfangs war es immer nur der Super Bowl, habe ich mal die Conference Finals geguckt und jetzt habe ich wirklich fast jedes Spiel der Patriots in dieser Saison verfolgt. Von daher bin ich da jetzt auch voll drinne, aber ja. Aber bei mir ist es eher, dass ich sage, ich mag Tom Brady und heimlich, ich bin jetzt kein großer Patriots-Fan oder so, aber ich drücke denen halt schon die Daumen und ich verfolge die schon als einziges Team, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ist ein cooler Sport auf jeden Fall.
Ich habe, Gaucho hat das, glaube ich, irgendwann mal gesagt, als auch so vor 1-2 Jahren ja hier völlig der Super Bowl-Hype ausgebrochen ist. Er hat ja auch irgendwie gesagt, er könnte das nicht mehr ertragen.
Ja, ja.
Zu diskutieren und dann wollen sie dir nachher erzählen, wann man am besten die Flagge holt. So nach dem Motto. Und deswegen, ich würde auch nie sagen, ich habe irgendwie Ahnung.
Ja, Dito.
Ich verstehe die Grundregeln, glaube ich. Ja. Gerade.
Aber das ist, als ich mal vor, du bist jemand so wie Gaucho, der so richtig Ahnung Football hat, sein ganzes Leben das selber gespielt hat, unglaublich kompetent ist und dann kommen diese ganzen, wie nennt man zum Fußball?
Event-Fans,
genau, im Super Bowl und wollen dir dann erklären, wie der Hase läuft. Und
also das würde ich nie machen. Also wenn
bei der Internetkultur hören die auch nicht auf, wenn sie im Unrecht sind, sondern reden einfach weiter. Das muss ja furchtbar sein, ja.
Also wenn Gaucho mir was über Football erzählen würde, würde ich die Fresse halten.
Oder ja, Dito. Aber es ist ja auch bald wieder soweit, ne? Jetzt ist irgendwie dieses Wochenende ist letzter Spieltag und dann gehen die Playoffs los, da wird's spannend. Und im Februar hast du wieder den Super Bowl. Da freue ich mich mega drauf. Das ist immer so ein geiles Event. Dito. Und vor allen Dingen, ich hoffe, wir kriegen keinen 9-Stunden-Plan, aber ich habe montags frei. Das heißt, ich kann, ja, nicht frei, aber ich habe nur, wir haben so eine Kooperation mit dem Tennisverein und ich muss montags wirklich relativ spät zur Schule. Das heißt, ich kann den Super Bowl gucken. Das ist immer meine größte Angst, dass ich dann irgendwie montags zur ersten Stunde muss und den Super Bowl nicht gucken kann. Das ist immer ganz schlimm. Aber letztes Jahr hat es irgendwie gepasst und dieses Jahr auch. Von daher, freue ich mich wahnsinnig auf den Super Bowl. Wahnsinnig.
Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, hätte ich morgens um 10 Uhr ein Seminar gehabt und irgendwie am Samstag vor dem Super Bowl kam dann so die Nachricht so, die Sitzung wird auf 18 Uhr verlegt oder irgendwie sowas.
Ich gucke halt mal, wann der Super Bowl ist. 3. Februar. Oh, da ist schon das zweite Halbjahr, glaube ich. Es könnte nicht, dass ich da 9-Stunden-Plan habe. Das ist ja ganz schlimm. 3. Februar. 0.30 Uhr geht's los. Wo ist es? Miami, Florida. Im Hard Rock Stadium. Miami Gardens, Florida. Ja, geil. Kannst du mir sagen, wie viel der Super Bowl das ist?
Ach Gott, keine Ahnung. Irgendwo 56 oder so? Ich glaube, Super Bowl ist leicht.
50. Ja, 54, ja genau. Ich muss gerade die Super Zahlen. Ist leicht. Der Super Bowl ist die Abkürzung von Liverpool. L-I-V. 54. L ist 50 und ja, 5 minus 1. Ja. Okay.
Ja. Ich freue mich auch sehr drauf. Es wird ein schönes Event, kann man ein bisschen lästern. Ich freue mich sehr auf die
Halbzeitshow. Das macht am meisten die Halbzeitshow und dann irgendwie.
Twitter.
Ja, und dann hat wieder jemand gegen die Wand gefahren. Dann kann man. Was war letztes Jahr nochmal? Das war so scheiße. Coldplay, ja, oder?
Ich weiß ja, ich weiß, vor 2 Jahren war Justin Timberlake und irgendwer meinte so, Justin Timberlake sieht auch so aus wie einer von der Art, die dir auf der Straße begegnet und du denkst, oh nein, ich schon wieder ein Euro.
Halbzeitshow Super Bowl 2019.
Ich habe mich mit Franzi
Göttlich. Maroon 5, stimmt, das war nicht der Rede wert, das war so kacke. Scheiße.
Das war so scheiße.
Das war richtig scheiße. Man ist halt so gewohnt, wie war es Katy Perry, die dann irgendwie mit verschiedenen Kostümen und richtig Bang Bang auf die Bühne. So was will man in der Halbzeitshow sehen. Und nicht einfach nur Leute, die da irgendwie ihre Songs so runterspielen, ne? Das ist halt.
Ja,
hat würde ich mein Geld Rasen zurück wollen, wenn ich Veranstalter wäre.
Er hat irgendwie den Rasen abgefackelt.
So muss das sein, ne? Es muss brennen danach, ne?
Das war völlig bescheuert, aber was soll's. Also das gehört auch dazu und dann halt auch. Twitter macht es einem ja meistens erträglich.
Aber sonst war es kein spannendes Sportjahr eigentlich, ne? Also keine Olympischen Spiele, keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft. Liverpool endlich Champions League gewonnen, Kloppo den Titel, den er nach langen, langen Jahren endlich mal verdient hat. Liverpool hat jetzt, glaube ich, 100 Punkte Vorsprung in der Premier League, sind auf Erster.
Leicester oder Leicester, ich
weiß nicht. Genau, Leicester ist Zweiter, aber auch schon abgesteigt auf 14 oder 15 Punkte.
Die haben sie auch gerade besiegt mit 4-0.
Genau, und gestern auch noch Man City nach 2-0-Führung 3-2 verloren gegen Wolverhampton. Also eigentlich, wenn es irgendwie den Teufel zugeht, irgendwie wird Liverpool auch Meister. Und das seit 1991 oder so waren sie nicht mehr englischer Meister, also auch eine Ewigkeit. Und wenn man es jemandem gönnt, dann ist es Kloppo, oder? Selbst als Schalker, oder?
Ja.
Und meine Hoffnung ist ja auch irgendwann, dass wenn er alles gewonnen hat, er sagt, so Leute, jetzt habe ich alles erreicht, was ich will. Nee, Werder, Alter, warum soll ich das denn antun? Nee, dass er dann sagt, so, jetzt mache ich Nationaltrainer und jetzt hole ich noch den Weltmeister, weil das fehlt mir noch. Weil mein feuchter Traum ist halt Kloppo als Nationaltrainer, ich sag's dir, wie es ist.
Ich kann wirklich, also ich, natürlich mit allem, was er so tut, bin ich auch nicht einverstanden, aber auch als Schalke kann ich nicht sagen, dass Kloppo.
Das wäre mein feuchter Traum, Kloppo Nationaltrainer. Ich glaube, wenn der alles gewonnen hat und auch ein bisschen älter ist, dann macht er dann noch. Und ich glaube, mit dem werden wir dann auch mal wieder irgendwas gewinnen. Ja, Nationalmannschaft ist auch ein gutes Stichwort. Sie wirkt erholt nach dem
WM-Debakel.
Ja, genau. Ja, definitiv, kann man so sagen. Aber nach dem Debakel von 2018 haben sie sich ein bisschen erholt, haben immerhin die Gruppe gewonnen. Bei der EM gegen die mega starken Holländer haben wir da gewonnen und zu Hause eine Klatsche gekriegt, aber sonst alles gewonnen, alle Spiele.
Ja.
Und das hätte ich nicht gedacht. Genau. Gut, war jetzt nicht die allerschwerste Gruppe, aber.
Nein, die neue für die EM.
Genau, die EM-Gruppe, warte mal, ich muss sie nochmal eben aufrufen.
Witz ist dafür, dass du in Top 1 bist.
Ja, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die ganze EM. Auslosung, also die ganze Setzliste und das Ganze in ganz Europa und wer wo ist und wer welche Gruppe. Also ganz ehrlich, du bist in der Gruppe mit dem amtierenden, also als letzter Weltmeister bist du in der Gruppe mit dem aktuellen Weltmeister und dem Europameister. Und da muss ich sagen, ist ja schön und so, aber da hört der Spaß auch auf. Also ehrlich, also wie kann man das denn so verkacken? Du willst doch ein Finale haben, Deutschland gegen Frankreich vielleicht. Gut, das ist ja noch theoretisch möglich. Aber du, also ehrlich, das triggert mich richtig, ehrlich gesagt. Ja. Sag was dazu.
Ja, es ist ein Witz. Also das kann man doch nicht schönreden. Eine Auslosung, bei der die Hälfte der Teams gesetzt sind, bei der so ein Blödsinn da rauskommt.
Vor allem die anderen Gruppen sind teilweise, ganz ehrlich, du willst doch auch in der Vorrunde schon spannende Spiele sehen. Was sind das für Gruppen? Also ehrlich, Gruppe B, Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Was ist das? Was ist das für eine Gruppe?
Das fragt mich nicht.
Also leichter kannst du es Belgien eigentlich nicht machen. Oder Italien, Schweiz, Türkei, Wales. Oder noch besser. Okay, die ist noch nicht voll, weil da kommen noch Quali-Dinger dazu. Aber Österreich, Niederlande, Ukraine. Gut, die Österreicher werden das wahrscheinlich anders sehen. Ich weiß nicht, ihr Lieben. Und dann kommt die deutsche Gruppe. Frankreich, Deutschland, Portugal und noch einer, der aus den Qualis kommt. Was ist das? Vor allem, das ist auch für die anderen Gruppen einfach langweilig irgendwie. Alle haben so eine gute Mannschaft, zwei Dödelmannschaften in Anführungsstrichen. Ich meine, Spanien, Polen, Schweden sind jetzt auch nicht so harmlos, vor allem, weil die Polen ja nicht so schlecht sind. Aber ich meine, Frankreich, Deutschland, Portugal. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf die deutsche Mannschaft oder die deutschen Spieler und der Trainer das aufgenommen haben. Die haben gesagt, ja gut, können wir eh nicht ändern und dann haben wir den Vorteil, dass wir nicht irgendwie uns zurücklehnen, sondern wir müssen von Anfang Vollgas geben gegen diese Gegner und wir werden da definitiv keinen unterschätzen. Und warum nicht? Außerdem haben wir gegen Portugal immer gut ausgesehen. Immer. Immer.
Ist jetzt auch nicht die schwerste Mannschaft auf der Welt, muss man sagen.
Ja, gut, sie haben, muss man ihnen lassen, man sagt aber, Portugal ist scheiße, sie sind amtierender Europameister und sie haben die Nations League gewonnen. Wo man auch nicht unbedingt hätte mit rechnen müssen. Im Prinzip haben sie, ja gut, man kann nicht mehr sagen, dass sie nur Ronaldo haben. Sie haben auch diesen, wie heißt der, diesen Supertalent, was jetzt bei Atletico spielt, wie heißt der, Felix Joao oder so heißt der, glaube ich. Also sie haben keine schlechte Mannschaft, aber ja, normalerweise waren sie immer die, wo man sagt, ja, die sind gut, aber die gewinnen nie irgendwas. Bis zur letzten Europameisterschaft, wo sie wirklich super scheiße gespielt haben.
Da haben sie auch nichts gewonnen.
Die haben nichts gewonnen. Die haben ohne Sieg, glaube ich, sind die eine Runde weitergekommen als mühsamer Dritter. Und haben sich dann von Spiel zu Spiel gelackt. Wann immer die Mannschaft, die schlechter war.
Auch ohne Sieg. Ohne Sieg.
Ja, und immer nur irgendwie Elfmeterschießen. Also wirklich sich so durchgemogelt. Und dann im Finale die hochüberlegene Franzosen geschlagen. Also es war unfassbar. Also das war das Turnier, wo ich sagen würde, wo der unverdienteste Europameister aller Zeiten ermittelt wurde. So machst mal, once in a lifetime hast du einmal so ein Turnier, wo einfach die Mannschaft gewinnt, die sich am wenigsten verdient. Und das war das. Ja. Also die deutsche Mannschaft, wie Banner gerade schon gesagt hat, ist erholt, aber noch nicht über den Berg. Also wir hatten viel Licht und Schatten, wir hatten gute Spiele. Aber es war auf jeden Fall sehr viel besser als 2018. Also gerade mit dem Duo Sané, Gnabry und wer war der dritte Schnelle? Werner?
Ja. Wovon er erstmal zwei verletzt,
also vor allem Gnabry und Sané. Vor allem manche Spiele haben wir ja richtig gedacht, wenn ich an die ersten Minuten in Holland denke, als wir 2-0 geführt haben, was wir da gespielt haben, das war schon. Das Problem ist natürlich, dass sich Sané verletzt hat, aber der kommt ja jetzt bald wieder. Und ja, also ich sag's mal so. Also wenn man ganz realistisch ist, wir werden mit dem Europameistertitel nichts zu tun haben. Dafür ist das eine junge Mannschaft. Meiner Meinung nach hat Jogi einen Fehler gemacht. Ich bin ja wirklich ein Jogi-Fan, aber Müller, Hummels und gut, Boateng hat man auch jetzt in der Liga das Gefühl, jetzt hinter sich. Aber ein Hummels, also okay, man hätte machen können, okay Leute, ich bin momentan nicht von euch überzeugt, ich versuche jetzt mal was Junges aufzubauen. Aber wenn wir euch brauchen und wenn ihr wieder Leistung in der Liga bringt, dann holen wir euch zurück. Das wäre der richtige Ansatz gewesen. Was Jogi gemacht hat, war blinder Aktionismus irgendwie. So zuerst gibt es keinen Umbruch und dann spielen wir ein paar Spiele Speck, dann gibt es auf einmal einen Umbruch und so verdiente Spieler, die irgendwie, so kannst du mit verdienten Spielern nicht umgehen. Das kannst du nicht machen. Ey, wie viele schlechte Jahre haben die Mavs irgendwie auf sich genommen, um Nowitzki am Ende durchzuziehen? Der wirklich am Ende noch mitgekrochen ist irgendwie, um ihm seinen verdienten Abschied zu gewähren. Ich habe übrigens einen Frosch im Hals gerade.
Fairerweise, Nowitzki hat auch oft genug auf Gehalt verzichtet, damit die Mavs dann nach vorne kommen.
Ja gut, aber ne? Leistungsprinzip. Ja,
sagen wir mal, bei Müller ist wohl so die Sache, ich glaube, sagen wir ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wo Löw ihn rausgeschmissen hat und ein paar Monate später, der hätte viele auch gesagt, naja, kann ich schon verstehen, Müller ist schon ziemlich am Ende. Und jetzt halt neuer Trainer, der Typ trumpft wieder auf wie sonst was.
Aber Hummels hat dann immer seine Leistung gebracht, finde ich.
Ja.
Vor allem jetzt in Dortmund.
In letzter Zeit fiel er mir in Dortmund meistens auf, wenn ich so die Zusammenfassung gucke, so nach dem Motto, ja, Hummels war der beste Spieler auf dem Platz, aber er war halt irgendwie auch immer der Typ, der dann das Tor verbaselt hat.
Ja, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft angeschaut habe, dann könnten wir Mats Hummels sehr, sehr gut gebrauchen. Also wenn ich den Rüdiger darum, ich meine, der spielt auch bei, ich weiß nicht, ob er Chelsea jetzt mal wieder spielt oder so, ist ja mal vom Trainer abhängig, aber ich weiß, dass er eine lange Zeit nur auf der Bank gesessen hat. Wenn ich ehrlich bin, halte ich von Rüdiger gar nichts. Ich bin ganz ehrlich. Wenn ich den da neben Süle rumhumpeln sehe, mit seinen ständigen Stockfehlern, und vor allem Süle ist jetzt auch lange verletzt. Der wird wahrscheinlich für die Europameisterschaft nicht in Frage kommen. Wen willst du da hinstellen? Du kannst da nicht einen Ginter und einen Rüdiger hinstellen. Also der Löw über seinen Schatten springen. Wir haben nicht die freie Auswahl Innenverteidiger. Es ist einfach Fakt, dass Hummels und Süle die besten deutschen Innenverteidiger sind. Und wenn du schlau bist, nimmst du noch als alten, erfahrenen Sack, wenn es brennt, ein Boateng mit irgendwie. Der ist immer noch besser als ein Rüdiger, finde ich.
ich weiß gerade nicht, wer. Ich hatte letztens noch drüber nachgedacht zum Thema, weil es wieder aufkam, dass Schalke in letzter Zeit so viele Leute ablösefrei verlassen hat. Ich weiß gar nicht, wie Kehrer bei PSG angekommen ist.
Ja, ganz gut. Der hat ja auch bei der Nationalmannschaft gespielt, einige Mal bei der Quali. Der war nur, glaube ich, auch verletzt. Ja, ja, aber der war auch ganz ordentlich.
Aber Kehrer ist so ein ganz schwieriger Fall. Auf der einen Seite, muss ich sagen, war das ein super Innenverteidiger für Schalke. Auf der anderen Seite war das aber auch einer, der war immer gut.
Der war doch also außen, oder?
Ja, der konnte beides, glaube ich, spielen.
In der Nationalmannschaft spielt auf jeden Fall außen.
Ja, ja, aber das passiert ja oft, dass die Innenverteidiger dann auf außen abgeschoben werden.
Bist du sicher, dass ein Innenverteidiger ist?
Ich bin mir sicher, dass Kehrer ein Innenverteidiger ist. Aber es kann auch damals am komischen System von Tedesco gelegen haben.
Da muss ich mal gucken, das muss mich interessieren. Das google ich jetzt mal. Du hast recht, Innenverteidiger. Krass. Ich hätte jetzt Geld drauf gewertet, dass er ein Außenverteidiger ist. Innenverteidiger, du hast recht. Frechter Fuß, Innenverteidiger. Lustig.
Kein Innenverteidiger, wenn der immer auf die Außen abgeschoben.
Ich glaube nicht, dass der bei PSG Innenverteidiger spielt. Ich glaube, bei PSG spielt er auch Außen. Deshalb denke ich das
nicht
auch.
Kann sein. Bei uns war, wir haben ja im 3-5-2 gespielt unter Tedesco. Da war er halt. Dachte, da wird er irgendwo sein. Aber der weiß halt, der ist ein super Verteidiger, aber der ist auch immer mal gut für eine rote Karte oder für einen dummen Patzer.
Der hat in dieser Saison bisher 3 Spiele gemacht, aber ich glaube, es liegt daran, dass er verletzt ist.
Der war auf jeden Fall verletzt. Ich meine da auch, dass da irgendwas.
Also 3 Ligaspiele: einmal Champions League, einmal Ligapokal, einmal Champions League. Ich weiß nicht, woran das liegt. Du siehst aus dem Profil. Bei Transfermarkt siehst du nicht, ob er jetzt verletzt ist. Zumindest sehe ich das nicht. Ja, ist eigentlich auch egal. Aber auf jeden Fall hat er gespielt in der M-Quali und auch gut gespielt.
Also wenn er fit hat und Spielpraxis hat, wäre das auf jeden Fall auch noch ein Kandidat, den man da hinstellen kann.
Ja, Innenverteidiger weiß ich nicht.
Ja, wir brauchen ja auch Außenverteidiger. Also
ja, klar, also dafür auf jeden Fall. Innenverteidiger, Nebenposition, defensives Mittelfeld oder rechter Verteidiger. Genau, und bei Deutschland hat er rechter Verteidiger gespielt. Ja.
Ja. Naja, das werden wir nächstes Jahr sehen. Für mich, auch hier wieder für dich eher langweilig, geht es ja jetzt erstmal im Januar in die Ball, ich weiß gar nicht, EM oder WM? Ich glaube, es ist WM.
Fußverletzung 12.08.2019 bis 8.12.2019. Du hast heute einfach nicht gespielt, der ist gerade 2 Wochen wieder fit.
Ja, dann wird der auf jeden Fall noch kommen.
Boah, was der schon alles hatte, wenn du die Verletzungsdaten dir anguckst.
Ja, der ist so alt, der ist 23 oder so.
Wollte ich gerade sagen, Verletzungshistorie kannst du anmachen,
war ich gerade auch drauf.
Der hatte einen Bänderriss im Knie irgendwie. Da sag ich, oh gut, ist kein Kreuzbandriss wahrscheinlich, dann geht's noch, glaube ich, ne? Was hatte der schon für Verletzungen? Alter Schwede. Geil ist, hier steht original drinne, 2017, 2018, grippaler Effekt, 1.3. bis 5.3. 4 Tage, das steht da drinne, weil er ein Spiel verpasst hat dadurch. Unfassbar. Grippal auf Elfer, was würde bei mir da drin stehen? Dann wäre die Verletzungshistorie irgendwie. Grippal-Effekt. Ja, super. Also, wir halten fest, ihr Lieben. Also, meiner Meinung nach wird die deutsche Mannschaft mit der WM, EM, mit dem EM-Titel 2020 nichts zu tun haben. Da gibt es viele andere Mannschaften, die dafür vorspielen, die üblichen Verdächtigen wie Frankreich, wie Spanien, wie Italien, weiß ich nicht. Italien hat eine gute Quali gespielt, das ist untypisch für Italien. Die hatten wahrscheinlich, waren noch traurig, weil sie bei der WM nicht dabei waren. Aber ja, Italien gehört auf jeden Fall auch dazu. Belgien vor allem, Vize-Weltmeister Kroatien, kann man schlecht sagen. In der Quali hatten die ein bisschen Probleme und die waren auch alle bei der WM schon ziemlich alt. So ein
Krasic, Mandzukic.
Wie heißt der Kleine bei Real Madrid, der Spielmacher? Der letzte Fußball des Jahres
wurde. Ich weiß auch, Modric.
Modric zum Beispiel, die sind halt alle sehr viel älter geworden und auch im Verein nicht mehr so. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass Kroatien trotz dieser Mega-WM, die sie gespielt haben, was mit dem WM-Titel zu tun haben. England ist auch mal so eine Sache, denkt man auch mal, die sind gut, die haben so viele Junge von, was weiß ich, die Premier League ist ja echt stark, die haben auch endlich mal wieder geschafft, ein paar eigene Talente hochzupushen. Von daher, ja, mal gucken. Ansonsten.
Bei Holland muss man gucken, wer auftaucht. Da glaube ich, da geht es extrem hoch.
Holland hat, wollte ich gerade sagen, die haben so gute Fußballer, aber die haben halt auch nicht die ganze Mannschaft so bombastisch gut, ne? Aber die haben, die haben De Ligt, die haben De Jong, die haben, wie heißt der von Liverpool, dessen Namen hier, der eigentlich hätte Weltfußballer werden müssen.
Van Dijk, genau.
Also die haben schon ein paar gute, ne? Aber die haben halt auch ein paar nicht so gute. Aber wie gesagt, für Deutschland hat es gereicht. Gut, einmal gewonnen, einmal verloren, aber ja. Wer gegen Deutschland die Gruppe verliert, kann ja auch nicht Europameister werden. Muss man abwarten. Turnier hat immer seine eigenen Regeln. Ich kann mich an Turniere erinnern, irgendwie, wo Italien gerade so die Quali geschafft hat, irgendwie im 7. Versuch oder so. Und dann irgendwie Deutschland der Top-Favorit war, irgendwie im Halbfinale rausgeballert hat, wo keiner mit gerät. Das ist auch mal sehr turnierabhängig, aber Stand jetzt würde man sagen, Deutschland hat mit dem Turnier nichts zu tun. Aber es wird auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall drei geile Spiele haben oder zumindest zwei, weil die Spiele gegen Frankreich, also die beiden Ex-Weltmeister gegeneinander. Bei der Nations League war das sehr viel länger, als ich gedacht hätte. Da hat Deutschland gar nicht schlecht gespielt gegen Frankreich. Ich glaube, einmal verloren, einmal unentschieden, immerhin, gegen den amtierenden Weltmeister. Und Portugal sahen wir immer gut gegen aus, von daher, vielleicht kommen wir, vielleicht kommen wir weiter, wer weiß.
Bitte? Der dritte kommt ja auch noch weiter.
Ja, gut, aber Christian kommt im ersten in der nächsten Runde, ne?
Ja, aber was soll's.
Ja, lieber gut, das als Portugal hat es auch so gemacht. Also, das muss alles immer gespielt werden, aber normalerweise würde man sagen, Deutschland. Ja, und ansonsten, wann sind einfach wieder Olympische Spiele? Like, ja, interessiert keinen, ne?
Es ist mir wirklich völlig wurscht. Also.
Ja, ist wirklich, ja. Und das, früher, als Kind, habe ich da mich drauf gefreut, habe alles mit, habe alles verfolgt am Fernseher. Heutzutage sind irgendwann Olympische Spiele, ja, sind gerade. Okay, oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Scheiß der Hund drauf, so. Das hat, deshalb wäre auch E-Sports so gut für diese Veranstaltung. Das schenken die alten Herren beim IOC noch nicht. Das würde mich ihr scheiß langweiliges Event mal aufwerten. Das ist sehr schade, dass da, dass sie da wirklich, keine Ahnung, das ist halt auch wieder so, ne? Wenn die müssen wir alle wegsterben, ein, zwei Generationen weiter, dann ist das auch dabei, weil dann sind da junge Leute, die auch verstehen irgendwie, was für eine Faszination das ausübt und ja, wie viel Geld man damit auch an Sponsoren irgendwie für das Event bekommen würde, aber so weit denken die Dullis da ja an der Spitze nicht beim IOC. Naja.
Ja, E-Sports ist ein perfektes Stichwort. Deutschland ist zwar ansonsten technologisch völlig für den Arsch, aber wir haben auch nochmal einen rausgehauen.
Ja, jetzt erzähl.
In Deutschland hat der Bundestag und Bundesrat haben das beide schon beschlossen, ist also durch, wirst du in Zukunft ab nächstem Jahr ein E-Sports-Visum beantragen können.
Okay.
Klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber das bedeutet, weil bisher war das Problem, wenn du halt aus China, aus Russland und noch ein paar anderen Ländern nach Deutschland wolltest, und das passiert ja schon mal für Turniere, musst du ein Visum beantragen. Und dann musstest du ein ganz normales 0815-Visum haben, weil du ja nicht als Sportler anerkennst. Und diese Visum kann halt passieren, dass du sagen, nö, gibt nicht, raus. Okay. Jetzt kannst du wirklich hinsingen und sagen, hey, ich bin hier, was weiß ich, ich komme aus China, ich bin WC3-Spieler, ihr habt da ein Turnier, ich bin E-Sportsler, hier sind meine Nachweise, dass ich hier Geld verdiene und so weiter, das ist mein Clan, ich möchte ein E-Sports-Visum haben. Und dann wirst du als E-Sportsler anerkannt und kommst deutlich leichter durch das Verfahren, wie auch immer man das dann nennt.
Ja, cool.
Bisschen drin. Und da sind wir tatsächlich mit, ich will nicht sagen, wir sind die Ersten, aber wir sind da durchaus in der Vorreiterrolle. Also viele andere Länder haben das noch nicht.
Krass.
Ich war sehr überrascht, das zu lesen. Dachte mir so, wo kommt das denn auf einmal her?
Hast du gar nicht kommen sehen, ne?
Nö, wirklich nicht. Das war immer so, ja, hier, bitteschön. Hab da. Viel Spaß damit. Damit wurde umgangen, weil dieses Jahr wurde ja vom Olympischen Sportbund in Deutschland abgelehnt, dass E-Sportler Sportler sind. Ja, und durch das E-Sports-Visum wurde das umgangen. Wären wir damals anerkannt worden, hätte einfach normales Sportvisum. Aber im Endeffekt haben wir jetzt dasselbe gekriegt. Nur halt mit anderem Namen.
Gut, dann gehen wir vom Sport weg und gehen mal in andere Bereiche rein. Ich habe noch zwei Sachen hier auf meiner Liste, und zwar Serien und Filme. Man kann sagen, was man will, aber 2019 war definitiv das Jahr der großen Serien. Natürlich am Anfang, ich weiß, dass viele von euch das anders sehen, aber für mich war es eine grandiose Abschlussstaffel von Game of Thrones.
Ja.
Banasa sieht das so ähnlich wie ich. Es gab viele in der Community, die das anders gesehen haben. Ich fand es ein grandioses Ende. Auch je mehr Abstand ich davon habe, desto geiler finde ich eigentlich die Staffel. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Die für mich beste Serie aller Zeiten ging zu Ende. Ich bin heute unglaublich traurig noch. Ich mache manchmal, wenn ich hier irgendwie kurz davor bin, mich zu ritzen, weil ich irgendwie realisiere, dass ich mich nicht mehr auf die neue Game of Thrones Staffel freue, packe ich immer irgendwelche neuen Game of Thrones Funko Pop Figuren auf, mache Fotos davon von meiner Instagram Seite und schreibe dann irgendwelche traurigen Sätze drunter. Habe ich gerade gemacht mit dem Night King. Es gibt nicht eine neue Figur, wo man irgendwie den Tod des Night Kings sieht. Spoiler. Mich kurz nach dem Moment, als Arya ihm den Dagger in die Brust rammt. Und da gibt diese Figur gibt's in zwei Versionen. Eine normale, durchschaubare Gläserne und eine, die in der Nacht leuchtet. Und ich habe natürlich beide, aber ich habe ein Foto gemacht von der, die in der Nacht leuchtet, auf so einer schönen Regenpfützenreflexion. Das ist mein neues Instagram-Bild, solltest du dir angucken und alle anderen auch. Und dann, ja, schreibe ich ganz keck dazu, ich habe den Night King getötet. Aber normalerweise hier, das vierte Bild auf meinem Dings ist irgendwie so zwei Funko-Pop-Figuren zusammen, nämlich Daenerys zusammen mit, jetzt weiß ich den Namen schon nicht mehr, so weit ist es gekommen. Wie heißt ihr Captain?
Grey Worm.
Nein, Fanzone.
Achso, Jorah.
Ist das nicht mehr, ist das traurig.
Jorah Mormont,
genau. Und beide im Feuer, das ist die Schlacht um Winterfell-Szene. Und da steht ganz traurig der Satz drunter: Still miss you von mir. Ja, aber was ich auf eigentlich sagen wollte, also eine, das ist nochmal im Leben so, ne? Irgendwann, wenn irgendeine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Sag ich jetzt mal ganz melancholisch. Und bei mir war es im Leben halt immer wirklich so. Und was gab es dieses Jahr für geile neue Serien? Also vor allen Dingen jetzt im Herbst, Winter. Ich schrieb bei irgendeinem Leuchtturm, dass ich mir nicht sicher bin, woran das liegt, dass so viele neue Serien gerade im Fantasy-Bereich released werden gerade. Ob das daran liegt, dass man sich erhofft, das neue Game of Thrones zu werden und diese großen Fußspuren ausfüllen will. Oder ob es einfach irgendwie der Wettkampf zwischen den ganzen Streaming-Anbietern ist, die alle eigenen exklusiven Content produzieren. Vielleicht ein bisschen von beidem. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in irgendeinem Jahr mal so viele geile neue Serien gab, auf diesem Niveau so hochwertig produziert und so. Von daher, ja, ich habe so oft jetzt drüber geschnackt und drüber geschrieben, dass ihr es wahrscheinlich schon nachbeten könnt. Meine Lieblingsserien des Jahres waren, ich habe gestern das Mandalorian Staffelfinale gesehen. Keine Angst, ich spoiler nichts. Aber das Staffelfinale war nochmal bombastisch. Ich tue mich schwer, meine drei Lieblingsserien in eine Reihenfolge zu tun, weil sie alle irgendwie ein anderes Genre sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich tendiere schon zu Mandalorian als Serie des Jahres nach Game of Thrones. Also, Mandalorian als beste neue Serie. Staffelfinale war nochmal richtig, richtig geil. Aber ja, The Witcher und His Dark Materials waren ungefähr auf demselben Niveau. Also wirklich drei hervorragende Serien. Eine Science-Fiction, eine klassische Fantasy und His Dark Materials ist schwierig zu festzulegen auf was. Es ist so ein bisschen so Märchen, Science-Fiction und Fantasy, ein bisschen auch, so ein bisschen. Ist schwierig zu festzulegen, aber ja, auf jeden Fall auch bombastisch gut. Und The Witcher kann man auf Netflix gucken, das kann jeder. His Dark Materials läuft gerade auf Sky, kann auch jeder. Und Mandalorian muss man entweder, so wie ich, irgendwie über VPN und jemanden kennen in den USA oder in Kanada oder den Niederlanden. Oder halt illegal, wie es, glaube ich, auch viele machen. Das muss man leider so sagen, aber in diesem Fall würde ich das auch nicht verurteilen, weil Disney einfach so scheiße dumm ist und sich so viel Kohle entgehen lässt. Wer hat denn Bock, bei so einer Serie auf mehr zu warten? Gestern hat der Jon Favreau, der Regisseur, Produzent und Drehbuchschreiber, schon die zweite Staffel bekannt gegeben. Die wird zur selben Zeit im nächsten Jahr erscheinen. Das heißt, im Herbst 2020 kommt Mandalorian Teil 2. Ich habe auch 1000 Videos nach dem Staffelfinale geguckt, weil viel erklärt wird irgendwie von Sachen, die Leute mit normalem Star Wars Wissen nicht gecheckt haben. Zum Beispiel, das darf ich nicht sagen, ist vielleicht ein Spoiler. Ging um irgendeine Waffe, die da auftaucht, die ganz spannend ist. Da gab es auch eine Menge Videos, die es erklärt haben. Also ganz, ganz toller Content, ganz tolle Serie. Aber es gab noch so viele andere gute Serien. Also Zieh zum Beispiel auf Apple TV Plus ist ja auch das neue Streaming-Ding. Es war sehr, sehr gut. Mit
Jason Momoa,
den ich eigentlich nicht so mag, aber der mir mit Zieh ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Wirklich überragende Serie. Nicht so gut wie die anderen 30 Rechner, aber auch sehr, sehr gut. Ansonsten, es gab auch viele Nicht-Fantasy-Serien, die sehr gut waren in diesem Jahr. Morning Show ist wirklich gut, ist auch 100 Mal für einen Golden Globe, glaube ich, nominiert. Sehr, sehr spannend. Man denkt, es geht um eine Nachrichtenshow, geht es auch, aber eigentlich geht es mehr um dieses ganze MeToo-Ding, was sehr, sehr spannend aufbereitet ist und auch ein bisschen überzeichnet wird, aber wirklich sehr, sehr spannend ist. Watchmen habe ich leider noch nicht weitergekommen, auch auf HBO-Sky. Habe ich zwei Folgen von geguckt, die auch sehr, sehr gut sind. Aber da so viele andere Serien jetzt liefen, bin ich nicht dazu gekommen. Was haben wir noch gehabt? Haben wir im Sommer irgendwas Großes, Neues gehabt?
Ja, das Geile ist, man ist so überladen im Moment mit Serien, dass man dann denkt, dass das restliche hier auch einige Kracher kam. Stranger Things.
Oh, ich nehme alles zurück. Gut, Stranger Things ist keine neue Serie. Aber die dritte Stranger Things Staffel, also ich habe hier die ganze Funko Pop-Figuren hier, war auch mega gut. Also wirklich mega gut.
Ja.
Mega gut. Ich sag nur Neverending Story. Alimania Classic war ja auch eine kleine Hommage an Stranger Things. Ich sag nur Elfie. Das stimmt. Das war auch bombastisch gut, stimmt. Aber was war denn im Sommer? Gab es im Sommer irgendwas Geiles?
Neu? Weiß ich gar nicht genau.
Was habe ich denn im Sommer gehört? Ich glaube, im Sommer habe ich so viel
die ich ja bescheuert fand, wie sonst was.
Ja, ich auch. Komisch, dass wir in Serien so gleich ticken. Also nach der geilen ersten Staffel war die zweite sowas von für den Arsch. Die haben sie, also viele, auch da haben wir das viele Community wieder das anders gesehen. Die fanden Game of Thrones scheiße und Dark Staffel 2 geil. Ich finde, die haben mit Staffel 2 alles kaputt gemacht, was sie in der ersten Staffel aufgebaut haben.
Ja. Staffel 2 war ein kompletter Trailer für Staffel 3.
Furchtbar.
10 Folgen Trailer für Staffel 2.
Also wie gesagt, Geschmack und so, aber ich kann das nicht verstehen, wie man das gut reden kann.
Ich kann den Geschmack, wer sagte, ihm hat das gefallen, habe ich kein Problem mit. Ich mag es nur nicht, wenn mir Leute dann sagen, du hast es nicht verstanden.
Ja, doch, das ist immer das Beste. Das war bei mir auch so. Ich habe ja so drüber abgelästert und dann in den Comments immer, ja, das war auch schwer zu verstehen, muss noch mal recherchieren und so. Oder
verstehst Nein, du? Es war nicht schwer.
Ich fand es auch nicht schwer zu verstehen. Es war einfach scheiße. Diese ganze Mystery-Sache, die in der ersten Staffel mitschwang und die das so besonders gemacht haben, haben sie in der zweiten Staffel völlig gekillt. Und dann diese sieben Zeitlinien und der Cliffhanger war der schlechteste Cliffhanger, den ich je, und auch der einfallsloseste, den ich je erlebt habe. So scheiße, wir haben alles abgearbeitet, jetzt müssen wir das bringen, weil wir haben keine andere Option mehr. Ja. Alter, komm, danke, ich brauch Staffel 3 jetzt auch nicht mehr gucken. Ey, super, echt. Vor allem die erste Staffel war so bombastisch gut, ich habe die erste Staffel so abgefeiert, und die zweite ist so
ein Dialoge. Die Dialoge, die halt auch immer gleich ablieben, so, sag mir, was passieren wird. Ja, du wirst es schon herausfinden. Warum? Sag's ihm doch einfach, Arschloch. Was noch war, ich weiß, hast du nicht gesehen, was aber daraus sein müsste, Lucifer Staffel 3? Nee, 4?
Weiß ich nicht. Ich hab damals erst geguckt. Ich fand's ganz nett, aber warum nicht?
Das Ding ist, die ersten drei Staffeln wurden ja noch von Fox produziert und dann wurde es ja abgesägt. Mhm. Dabei hatten die Macher extra sogar am Ende von Staffel 3 einen mega Cliffhanger. In der Hoffnung, dass das quasi dazu bewegt, auf jeden Fall noch eine Staffel 4 dran zu hängen. Und dann hat Netflix die Serie ja gekauft. Und die Produktionsqualität zwischen Fox und Netflix ist so unglaublich groß. Also
das heißt, die haben da abgeliefert mit der neuen Staffel, Netflix?
So bombastisch. Ironischerweise musst du es, wenn du es gucken möchtest, auf Amazon gucken. Wegen Rechtewirrwarr. Die vierte Staffel ist von Netflix produziert, läuft aber auf Amazon Prime in Deutschland. Okay. Aber ist egal. Also es ist wirklich eine bombastische, wirklich, wirklich geile Staffel. Was im Sommer noch gekommen war How to Sell Drugs Online Fast.
Sehr gute deutsche Serie, aber viel zu kurz. Also wie viele Folgen hatte sie? 4, 5?
3, glaube ich sogar nur. Die war ganz kurz.
Also das ist auch echt der Gag des Jahres irgendwie. Also früher jede Serie 20 Folgen, ich ärgere mich immer wieder. Ich habe mich bei Witcher extrem darüber geärgert, weil irgendwie es war wirklich, so gut die Serie ist, war es wirklich eher so ein Tutorial oder so ein Prolog, genau. Also wirklich, ich kann mich nie mit diesen 8 Dingern, mit 8 Folgen anfreunden. Das war bei Mandalorian so, bei Mandalorian ging's, weil es halt immer nur eine Woche rauskam. Wenn dieser Wochenrhythmus ist, kommt einem das nicht so schnell vor. Aber wenn alles auf einmal rauskommt, hast du es in 2 Tagen durchgeguckt. Keine Ahnung, früher 20, irgendwann waren es dann nur noch 18, 17. Dann als Netflix anfing, waren es so 12. Da waren es immer mindestens 12. 10 ist jetzt schon viel, 8 ist normal. Und jetzt kommt irgendwie eine richtig gute deutsche Serie, die macht, ich glaube, 4 oder 5 Folgen waren es. How to Sell Drugs. Super Serie, aber sowas von, Leute, ey, dann, wenn ihr keinen Bock auf die Scheiße habt, dann lasst es doch. Oder macht einen Spielfilm draus, ehrlich, ganz ehrlich. Also, mich hat das so getriggert, weil wie ist vorbei? Hat doch gerade erst angefangen, wie kann das jetzt schon vorbei sein? Dann macht doch gleich einen Spielfilm draus. Macht irgendwie 2 Stunden Spielfilm, das ist gut. Also, das ist doch ein Joke, ehrlich.
Schön am Ende mit Florentin Will. Da war auch ein bisschen ganz komisch. Ich war schon sehr überrascht, was jetzt gerade frisch auf Netflix gekommen ist, wo ich die erste Staffel sehr gefeiert habe, weil das was völlig anderes war. You Will Love Me, die Stalker-Serie.
Ja, aber da ist gerade eine zweite Staffel rausgekommen. Hast du mitgekriegt?
Genau, ne? Genau.
Also, deswegen, also die erste war wirklich gut, ja.
Ich war überrascht zu sehen, dass die Serie wieder, also die Staffel auch wieder 10 Folgen hat.
Ja, vor allem so schnell. Im Sommer kommt die erste Staffel, jetzt irgendwie zu Weihnachten kommt die zweite. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig.
Also, ja, aber das war auch wieder so eine, ich nenne das gerne das Netflix-Syndrom, weil die erste Staffel war ja komplett abgeschlossen und so in den letzten 30 Sekunden wird auf einmal noch eine zweite Staffel auch gemacht. Es war so, okay, wo kommt das jetzt her? Aber bis jetzt ist die zweite Staffel, ich will nicht sagen, also überragend, das ist jetzt
ein bisschen viel. Ich hab's noch nicht gesehen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe aktuell.
Ja, ich bin jetzt, glaube ich, habe jetzt 3 Folgen gesehen.
Also vielleicht nochmal eine Serie, die in den USA unfassbar erfolgreich ist. Ich habe letztens so eine Grafik gesehen, irgendwie mit den 10 erfolgreichsten Serien zu jeder Zeit, die laufen. Und da ist sie da in den USA dabei. Ich glaube, sie ist sogar relativ weit vorne, ich glaube, Platz 3 oder so. This Is Us. Ich würde sagen, eine Familienserie. Geht um ein Pärchen. Also, was die Serie besonders macht, ist, dass sie immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her springt. Und dieser vom Einzelartigen, also mit einem bombastischen Soundtrack und Sound. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Soundtrack trifft es nicht, sondern die Musik, die.
Sounduntermalung.
Ja, es ist so eine besondere Atmosphäre. Es ist wirklich eigentlich eher eine Frauenserie, aber ich liebe die über alles. Und ich glaube, es ist mehr so eine Serie für Familien bzw. für Pärchen. Die man zusammen gucken kann, weil man sonst irgendwie so einen unterschiedlichen Geschmack hat. Bei uns ist das ja genauso. Und geht darum, dass irgendwie ein Pärchen eigentlich Drillinge kriegen soll und eins von den Kindern bei der Geburt stirbt und sie einfach aus dem Krankenhaus dann irgendwie ein Baby mitnehmen, was auf der Straße gefunden wurde, was aber ein Afroamerikaner ist. Und das ist halt so spannend, weil du halt siehst irgendwie, wie die Kinder in der Gegenwart leben oder die Familie und wie es in der Vergangenheit ist und wie die zusammengekommen sind. Und es wird relativ früh geteasert, dass der Vater gestorben ist. Und du erfährst erst in der zweiten Staffel, wie er gestorben ist. Und die Serie ist wirklich, wirklich cool. Es klingt unspektakulär, aber es ist eine unglaublich emotionale Serie, die einen richtig mitreißt. Die erste Staffel geht quasi da, also nicht nur um den Tod des Vaters, sondern auch darum, dass dieser Afroamerikaner, der in seiner Familie lebt, seinen Vater findet in hohem Alter. Also keine Ahnung, der ist dann so alt wie ich ungefähr oder ein bisschen jünger. Und lernt seinen Vater kennen. Und in dem Moment, wo er ihn kennenlernt, hat der Vater Krebs. Und er hat so das letzte Jahr mit ihm zusammen. Und das ist unglaublich bewegend. Das Problem ist, sie haben viel von ihrem Pulver in den ersten zwei Staffeln verschossen. Und wir haben ewig auf die dritte Staffel gewartet. Die ersten zwei waren nacheinander immer bei Amazon Prime umsonst. Und die dritte wird einfach nicht umsonst. Und es ärgert uns. Und wir haben es jetzt gesagt, wir schenken uns zu Weihnachten beide nichts. Sondern, das ist völlig überteuert. Ich finde es eine Frechheit. Die kostet 30 Euro bei Amazon, wenn du sie gucken willst. Das finde ich schade. Aber wir haben gesagt, komm, wir schenken uns gegenseitig und leisten uns beide diese Serie, weil wir sie beide so lieben. Und die dritte Staffel ist immer noch schön. Aber das Problem ist, die haben einfach was es ausmacht, ist meiner Ansicht nach nicht die Gegenwart, sondern die Rückblicke, weil die so besonders sind. Spielt in den 70ern und wie die dann zusammenkommen und diese Familie miteinander ist so schön. Die haben alles erzählt. Das heißt, die haben jetzt nicht mehr viel, was sie in den Rückblicken, was die Serie ausmacht, erzählen können. Das heißt, es spielt viel in der Gegenwart. Und jetzt ist wieder so ein Zeitpunkt, wo diese ganzen amerikanischen Zeitgeist-Sachen eine Rolle spielen irgendwie, weil irgendwie so viel, ich will nicht sagen Social Justice drin ist, aber so viel Drama drin ist, dass du die Serie gar nicht mehr richtig genießen kannst irgendwie. Denn die Serie ist halt mega erfolgreich, aber sie wissen nicht mehr, was sie erzählen sollen. Also ist die Tochter der ganzen Sache ist halt super übergewichtig und hat gerade ein Baby. Achso, ich will nicht so viel spoilern. Aber dann, also die dicht halt die ganzen Rollen irgendwie so eine Opferrolle an oder irgendwas, was gerade ganz schlimm ist, um die Serie am Laufen zu halten. Und das nervt sehr. Und wie gesagt, meiner Ansicht nach haben die Rückblicke die Serie interessant gemacht. Und jetzt erzählen sie gerade, weil sie nicht mehr so richtig was zu erzählen haben, erzählen sie gerade irgendwie von Vietnam und der Zeit des Vaters, der ja schon gestorben ist, bevor er seine Frau und die Familie kennengelernt hat. Also es ist, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist trotzdem eine gute Serie, aber wie sie hat das Schicksal, was viele Serien vorher hatten, zum Beispiel The Affair war auch so ein Ding, zwei wirklich bombastisch gute Staffeln und danach wussten sie nicht mehr, was sie erzählen sollen, wollten aber weiter irgendwie Geld machen und haben dann irgendwie die Serie kaputt geschrieben irgendwie. Und das ist das Problem, wenn du eine Serie machst und nicht mit dem Erfolg rechnest und einfach nicht über ein, zwei Staffeln hinaus planst und dann mega, mega Erfolg hast und dann dir irgendwas aus den Fingern sorgen musst. Und das ist so ein bisschen mal This Is Us gegeben. Falls ihr also sagt, oh guck mal, wenn du das schon so zerreißt, brauchen wir es nicht gucken, guckt es euch trotzdem an, weil allein die ersten beiden Staffeln sind es wert. Und die ersten beiden Staffeln sind so bombastisch gut, dass es auf jeden Fall lohnt. Und die sind beide umsonst bei Amazon Prime Video zu gucken. Nur als Tipp. Ja.
Wenn wir danach gehen, kann ich auch beisteuern Netflix, Designated Survivor.
Ja, habe ich eine Staffel gesehen, die war ganz gut, ja.
Genau, die hat drei Staffeln, die ersten beiden Staffeln sind, ich will nicht sagen bombastisch, aber schon sehr geil, gerade weil man muss sich schon für Politik interessieren, das gehört einfach dazu, aber es ist natürlich spannend, gerade als Deutscher.
Das Szenario ist halt geil, ne? Es ist halt einfach ein Attentat auf das Weiße Haus, für irgendeine Sitzung, wo alle Politiker da sind und alle sind tot. Und der Einzige, der übrig bleibt, irgendwie, der so ein, ich will nicht sagen, so ein Garagenwächter ist, in diesem Fall. Ist
der Bauminister irgendwie.
Genau, also wirklich völlig relativ irrelevant. Soll auch eigentlich rausgeschmissen werden, ist also kurz vor seiner Entlassung. Er soll sein Ministeramt verlieren und der ist auf einmal Präsident, weil alle anderen tot sind.
Richtig.
Und wird gespielt von, wie heißt er? 24?
Ich weiß es auch nicht, wie der Kerl heißt, aber also ein großartiger Schauspieler.
Ja, ist auch der aus 24, den wird jeder, 24 kennt jeder, den Schauspieler, der spielt das. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand die gut, aber nicht bombastisch. Also ist ganz nett.
Ich habe auch, nach der ersten Staffel hatte ich auch so einen Break drin, weil ich dachte, ja, wir haben jetzt doch ein bisschen zu viel Drama und ein bisschen zu wenig
Politik. Ja, und dann Terroristen und das und das. Genau. Und dann ist sein Leben ständig in Gefahr.
Staffel 2 war auch geil und haben auch vieles gefixt. Das Problem war nur, Staffel 3 war eine Katastrophe. Also wirklich eine absolute, weil erstmal haben sie scheinbar das Budget gekürzt und einfach von, weil du hast am Ende von Staffel 2 hast du dieses eingespielte Team im Weißen Haus um ihn herum. Ja, du hast die Leute, mit denen du von Folge 1 an dabei bist. Und dann bam, Wechsel auf Staffel 3 und einfach zwei Drittel des Maincasts sind weg. Okay. Einfach rausgeschrieben, ja. Und dann, das wirkt ein bisschen dumm, aber was total unpassend wirkte, sie haben scheinbar das PG-Rating erhöht und dadurch durften die Leute jetzt anfangen zu fluchen. Und das war so unpassend, weil sie haben dann wirklich so krampfhaft versucht, auch überall irgendwie so Beleidigungen und Flüche einzubauen, um das dann auch ausnutzen zu können. Und das klingt ein bisschen Panne, aber das hat die Serie jetzt, also es hat wirklich die grandiosen Dialoge der Serie völlig zerstört. Wenn Leute so plötzlich immer so Ghetto-Sprache einbauen.
Wir müssen ein bisschen sputen, lieber Beinazar. Ja, ich meine, ich rede dreiviertel Stunde über This Is Us und mach dann einen Cut bei dir, aber ich bin halt
nicht doch. Nee,
wir reden jetzt schon zwei Stunden, von daher müssen wir jetzt ein bisschen sputen. Haben wir noch irgendwelche Filme? Wir reden nur über Serien. Gab es irgendwelche tollen Filme dieses Jahr? Joker, ne? Sonst fällt mir nichts ein. Star Wars war Durchschnitt, maximal.
Ja. Ich habe, glaube ich, auch nichts gesehen. Gut, worauf ich noch schiele, ich war noch nicht drin, weil ich ihn auf Englisch sehen will, den zweiten Zombieland.
Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Der erste war richtig, richtig geil. Von daher, ja, muss man vielleicht gucken. Sonst fällt mir kein guter Film dieses Jahr ein. Wer ist eigentlich für den Oscar nominiert? Joker wird wahrscheinlich erst gewinnen, ne? Und wieder irgendwelche Filme. Ja,
wahrscheinlich. Ich muss sagen, seit Leonardo DiCaprio seinen Oscar hat, interessiert mich die Veranstaltung auch nicht mehr so.
Das, was Interessantes ist, war es Rotten Tomatoes? Das muss ich dir mal eben erzählen. Das ist eine lustige Anekdote. Ich glaube, es war Rotten Tomatoes. Und zwar gucke ich da drauf, um mich über diese Star Wars-Beschiss-Sache da so zu echauffieren. Und sehe irgendwie, dass so Filme, die so empfohlen werden, beziehungsweise Top Box Office. Und dann sehe ich einen Film, der heißt Knives Out. Und ich gucke den Trailer und es ist halt irgendwie wer ist der Mörder? Papa mit ganzer Familie. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich kann nur den Trailer wiedergeben. Papa, der irgendwie mega reich und mega erfolgreich ist, glaube Schriftsteller oder so, mit seiner ganzen Familie irgendwie, die ihn besucht. Und alle wollen erben und irgendwie geht er drauf und dann ist es wieder das alte Ding, wer ist der Mörder? So ein bisschen wie so ein alter Ding. Also
Cluedo.
Ja, genau. Und der Film hat eine Kritikerbewertung von 97%. Und jetzt halte ich fest, das passiert ja bei Rotten Tomatoes manchmal, und dann ist irgendwie die Audience-Score bei 50, hat eine Audience-Score von 92. Ich habe noch keinen Film jemals auf dieser Plattform gesehen, der so eine Bewertung hatte. Little Woman ist ähnlich gut, das soll auch ein guter Film sein, kommt am 25. Der hat auch 95 und 92, ist aber so ein Frauenfilm irgendwie, ist glaube ich nichts für uns. Aber 97 und 92 ist schon echt krass. Und dann gucke ich, von wem ist der Film? Und er ist von Rian Johnson. Das größte Hassobjekt, irgendwas ich kenne, weil der mein Star Wars getötet hat. Star Wars kann er wohl nicht, aber ich habe auch gehört, dass dieser Film, dass dieses Knives Out für den Oscar relevant sein soll, werden soll.
Okay.
Aber auch wirklich hochkarätig Star besetzt. Mit dem Schauspieler von Captain America, mit Don Johnson, mit Jamie Lee Curtis, mit vielen, vielen bekannten Gesichtern. Wenn man sich das Bild mal anguckt, da ist zum Beispiel auch die dabei, die in der ersten Staffel von 13 Reasons Why die Hauptdarstellerin war, die sich dann am Ende irgendwie das Leben nimmt. Die ist auch dabei. Die fand ich, ja, aber Staffel 1, ich bin wieder Staffel 3. Also auch super hochkarätig besetzt. Wenn man den Trailer anguckt, sieht man super viele Leute, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Und ausgerechnet Rian Johnson hat diesen scheinbar überragenden Film gemacht. Also den kann man sich vielleicht auch nicht, der kommt, glaube ich, erst im März bei uns oder so. Oder warte mal, der läuft bei uns noch gar nicht. Aber den Knives Out heißt der auf Englisch. Ich weiß nicht, wann der in Deutschland ins Kino kommt. Aber den gibt es auf jeden Fall jetzt noch nicht. Nur so als kleines, ist mir gestern aufgefallen.
Ja, da haben wir auch noch zwei. Erstens auf Netflix gerade, scheiße, heißt, ich glaube Six Underground heißt er. Mit Deadpool. Fällt dein Name gerade nicht ein.
Ryan Reynolds.
Genau, Ryan Reynolds. Großartiger Film. Ist so ein bisschen Deadpool-Humor mäßig. Kann ich sehr empfehlen. Und der andere Film ist eher so ein Insider, glaube ich. Den haben Kuppel und ich letztens beim Trailer schauen entdeckt. Ich habe den Namen vergessen, scheiße. Also Konzept ist wohl Deutschland im Zweiten Weltkrieg und ein Junge hat einen imaginären Freund. Und sein imaginärer Freund ist Hitler. Also wird quasi von so einem Hitler dargestellt. Pass auf. Und seine Mutter, übrigens gespielt von Scarlett Johansson, hint, versteckt eine Jüdin. Und das Kind ist halt komplett hier in der Hitlerjugend und so drin. Und führt da quasi immer, ist er jetzt quasi in diesem Konflikt, weil er natürlich lernt, Juden sind das Böse und seine Mutter versteckt eine und hat eben Hitler dazu noch so als imaginären Freund. Und der Trailer alleine war so bombastisch. Es war so eine Mischung viel aus Kriegsdrama, aber auch Comedy. Es kam zum Beispiel so der Satz mit diesem, wir haben irgendwie ein jüdisches Mädchen oben auf dem Dach. Was soll ich denn jetzt nur tun? Und er sagt halt so, also er und sein imaginärer Freund sprechen gleichzeitig, er sagt irgendwie, ja, wir müssen mit ihr reden. Und Hitler halt nur so, verbrenn das gesamte Haus und schieb es auf Winston Churchill. Naja, gut, wir können auch mit ihr reden. Und ich glaube, man muss ein bisschen dunklen Humor bringen, aber ich glaube, der Film könnte wirklich großartig werden. Ich
lustig. Weiß nicht, vielleicht fasst irgendjemand Komödie, schreibt es in die Comments, wie der Film heißt. Gute, was. Ja, dann kommen wir zum Schluss, als letzten Punkt auf meiner Liste zum Gaming 2019. WoW Classic war, glaube ich, vielleicht nicht spieltechnisch das Highlight des Jahres für mich, aber auf jeden Fall das, was ich am längsten gespielt habe und wo, was mein Gewinner 2019, glaube ich, ist. Warcraft 3 ist leider noch nicht rausgekommen, da hat Blizzard wieder verschoben und jetzt soll es irgendwie im Januar kommen, aber mit vielen Features, die raus sind, weiß ich es auch nicht, wie das da stand. Hab's auch nicht so verfolgt. Ich bin auch nicht so geil auf Warcraft 3, wenn ich ehrlich bin. Erzähl.
Da ich ja kaum über meinen neuen Rechner verfügt, habe ich von neuen Games keine Ahnung.
Aber du hast den Stand von Warcraft 3 verfolgt.
Ja, richtig, genau. Also es wurde wohl auf der BlizzCon gesagt, dass sie. Ist die Aussage von Blizzard, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ist nur eine Aussage von Blizzard, dass sie wohl gesagt haben, viele haben sich bei ihnen gemeldet und haben gesagt, nein, wir möchten die originale WC3-Kampagne haben, wir wollen da gar keine Veränderung. Was sollen ja eigentlich quasi Charaktere, die dann in WoW wichtiger geworden sind, mehr in den Mittelpunkt gerückt werden? Sylvanas, Jaina. Und das ist jetzt rausgecuttet. Also jetzt kommt wirklich nur die ganz normale
WC3-Kampagne. Das ist blöd.
Tatsächlich.
Typisch. Wir spielen auch Classic, okay. Wir wollen keine Veränderung, es muss alles so sein, wie es früher war.
Und die Ladder zum Beispiel wird eben erst dann nach und nach freigeschaltet.
Ja, warum, also man wird auch warum machen sie das? Die Leute können doch das Original Warcraft 3 spielen. Ich fände es viel spannender, wenn sie das ein bisschen angepasst hätten.
Ich auch. Aber
oh Mann, ey, wieder diese Reddit. Nee, wir wollen keine Veränderungen. Ja. Wieder der ganzen Welt vor. Oh, komm, ich will drüber aufregen, egal. Ja.
Die eine ist halt das Internet. Die eine Hälfte sagt dir, meckert, wir wollen es so haben wie früher. Und die andere Hälfte sagt, nö, das ist eine Ausrede. Blizzard, da wollte Geld sparen. Naja, wie auch immer. War wohl auch scheinbar das Problem, dass Christy Golden, die eben diese neuen Abschnitte schreiben sollte, einfach keine Zeit hatte. Weil die wohl mit ihrem neuen Buch beschäftigt ist. Das war wohl dann auch noch ein Problem.
Ja, wahrscheinlich zum neuen Add-on, das Shadowlands-Buch, wa?
Genau, wahrscheinlich.
Ja, ansonsten erinnere ich mich auch nicht an Highlights Gaming-Technik des Jahres. Weil ich natürlich auch in der ganzen WoW Classic-Sache drin war. Wir haben viele Indie-Games gezockt im Stream, gerade vor Classic. Es gab diese mega Autobattler-Welle, die leider komplett irgendwie abgeebbt ist. Ich spiele immer für mein Leben gerne, wenn ich Zeit habe. Gestern im Stream auch wieder. Ich habe so genossen. Dota Underlords, fantastisches Spiel. Aber ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt, der noch Bock darauf hat. Außer Küstenkinder, die hat auch noch Bock. Aber sonst keiner, was sehr schade ist. Ansonsten haben wir am Anfang des Jahres sehr viel Minion Masters gespielt, das wir auch toll fanden. Und jetzt am Ende Fallen Order ist, glaube ich, so das Spiel des Jahres, kann man das sagen?
Ich bin nicht klar, kann noch.
Bei den Gaming Awards hat irgendwie Sekiro gewonnen, sagt mir gar nichts, aber viele haben gesagt, das ist berechtigt.
Das Sekiro ist quasi von das nächste Dark Souls. Also von
whatever, es hat auf jeden Fall gewonnen. Mir sagt es gar nichts. Ja. Wenn ich wählen müsste, würde ich, glaube ich, sagen, gut, du kannst nicht ein 14 Jahre altes Spiel da zu Dings, würde ich sagen, glaube ich, Fallen Order. Ich habe es ja nur angezockt irgendwie in mehreren Streams und es ist wirklich extrem gelungen, finde ich. Man muss auch EA dafür belohnen, dass sie mal wieder irgendwie einfach nur ein schönes Spiel gemacht haben, ohne irgendwie Mikrotransaktionen und so weiter. Aber auch von der Stimmung her ist es wirklich bombastisch gut. Man arbeitet ja jetzt eigentlich schon oder man bereitet gerade eine Fortsetzung vor. Ja, ansonsten Pokémon Schild habe ich auch immer noch nicht durchgespielt. Ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt darauf. Oder keinen Bock trifft es nicht. Ich habe einfach viele andere Sachen, die ich lieber getan habe. Ich könnte jetzt sagen, ich spiele es irgendwann noch zu Ende. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen eine Zeit lang. Aber irgendwie war es dann immer das Gleiche. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung, warum ich die Motivation verloren habe, Pokémon weiterzuspielen. Weiß ich nicht. Aber hat Spaß gemacht, auch wenn es gefühlt immer dasselbe ist.
Ich habe mit einem Kumpel drüber geredet, der es halt gezockt hat. Ich muss sagen, die Änderungen klangen auch für mich als jemand so als Pokémon-Fan der ersten Stunde beeindruckend. Nur mit den Starter-Pokémon bin ich nicht warm geworden. Was das für drei komische Gestalten sind, weiß ich nicht. Ich habe auch irgendwie. Mein Problem ist ja, ich habe ja kurz bevor mein PC zu Bruch gegangen ist, angefangen, Pokémon Reborn zu streamen. Und hat da mega Bock drauf, aber ich kann es natürlich jetzt nicht weiterzocken, weil. muss man ja dann im Stream weitermachen. Kann ich jedem da draußen nur empfehlen, wer Pokémon gerne mal in abartig hart hätte. Pokémon Reborn ist ein Fanprojekt. Kann man sehr empfehlen. Aber sonst, habe ich irgendwas Modernes gespielt? Die ganze Autobattler-Sache ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Wobei ich muss fairerweise zugeben, der Hearthstone-Autobattler, der hat mich, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich im Moment nur nicht, weil mein Laptop da Bock
ja, drauf hat. Ich muss ja momentan wieder so leider meine Zeit dehnen und hab dann, also wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch mehr den Autobattler spielen, auch im Stream immer mal gerne. Ich finde Battlegrounds auch ganz gut, hat echt Spaß gemacht. Sie fliegen jetzt ja auch scheinbar, es wurde ja jetzt irgendein neuer Helden dazu, wurde ein bisschen gebalanced und so weiter. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Hearthstone Autobattler und Dota Underlords, würde ich halt immer noch Dota Underlords wählen. Ja, versteht keiner. Aber ich habe scheinbar echt so ein, mittlerweile so einen eigenen Geschmack. Siehe Game of Thrones, letzte Staffel, der nicht der dem Gefühl der Community entspricht. Weil, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr die Community mal schreiben, aber als diese Gaming Awards waren und Sekiro gewonnen haben, haben viel runtergeschrieben irgendwie, das wäre gerechtes, super Spiel. Von daher, ja, schreibt trotzdem mal in die Comments, ihr Lieben, was euer Lieblingsspiel des Jahres war. So, ja. Wahrscheinlich werden viele Classics sagen, weil wir eigentlich eine WoW-Community sind, aber klammern wir das mal aus, weil das ist ja eigentlich kein neues Spiel, das ist ja eigentlich nur wieder ein aufgelegtes. Sagt mal bitte, was abgesehen von WoW Classic euer Lieblingsspiel des Jahres war. Mulai, was du am besten fandest, wissen wir. So, da werde ich nämlich jetzt, wenn der Podcast vorbei ist, das nächste Let's Play vorbereiten. Ich weiß noch nicht, was ich wählen soll. Ob ich wir trainieren für Pornhub nehme oder ich verliere mein Haus oder Swatting. Oder ich glaube, ich werde die neue Folge mein neuer Tesla nennen. So wie die ganzen YouTube, die ganzen Technik-YouTuber, die sich jetzt alle den furchtbaren Tesla-SUV gekauft haben.
War übrigens mein Vorschlag.
Ach ja, okay, ja, dann mache ich das.
Krasse Eigenwerbung.
Ja, alles klar. Ihr Lieben, das sind wir durch für heute. Ihr habt vielleicht auf den Solo-Teil gewartet, aber wir haben jetzt schon 2 Stunden gelabert und ich finde das eigentlich schöner, so ein Mini-Jahresrückblick. Ja. Schreibt gerne eure Meinung dazu, was waren eure Lieblingsspiele, was war euer Lieblingsserie, Film, irgendwie, was sagt ihr zum DFB-Team oder zu unseren anderen Themen, zu meinem Let's Play oder zur Politik. Gerne eure Meinung und ansonsten hören wir uns, warte mal, nächsten Sonntag.
Nächstes Jahr.
Ja, warte mal. Nächster Sonntag bin ich, glaube ich, gar nicht da. Nächster Sonntag ist der 5. Da bin ich. Genau, nächsten Sonntag bin ich nicht da. Da bin ich in der alten Heimat, nicht in Schesel, aber direkt daneben der Ort. Da besuchen wir wieder Freunde von uns, ein befreundetes Pärchen. Eine ehemalige Kollegin von mir, wo wir den Kontakt nicht abreißen lassen wollen, die auch gerade Mama geworden ist. In Sitten sind, da freue ich mich mal sehr drauf. Von daher, nächste Woche wird leider der Podcast ausfallen. Aber die Woche drauf sind wir wieder da und dann auch wahrscheinlich länger ohne Unterbrechung. Ihr Lieben.
Ja.
Gut. Das heißt, nächsten Sonntag hören wir uns nicht, aber Woche drauf. Von daher, ihr Lieben, ich danke, dass ihr reingehört habt. Ich danke Balnazar, dass es hier so kurzfristig zwischen Tür und Angel Zeit hatte. Und ja, wünsche euch allen einen ganz, ganz schönen Rutsch ins neue Jahr. Ich habe mir darüber nach, vielleicht am Montagabend zu streamen, weil Mittwoch fällt ja aus auf jeden Fall. Dienstag sowieso und Donnerstag lohnt es nicht, weil Freitag sowieso streamen ist. Das heißt, vielleicht streame ich, ja, es ist jetzt, wenn ihr es hört, Sonntag, vielleicht streame ich morgen Abend. Mal gucken, wie ich zeitlich das schaffe. Auf jeden Fall gibt es dann einen großen Blogpost auf meinem Blog. Rechnet mal so zu 50% damit, dass es morgen einen Stream gibt. Danke Balnazar, danke liebe Community für ein tolles Jahr, vor allem Support natürlich, für das gelungene Crowdfunding wieder, dass ihr Alemania Classic so abgefeiert habt, war echt super. Balnazar, hast du noch irgendwelche letzten Worte für die Community?
Nicht wirklich. Also ich wünsche euch natürlich auch ein wunderschönes neues Jahr und bin gespannt, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Also in vielen Dingen. Serientechnisch, sporttechnisch, Politik, Elemenia, nächster Elemenia-Teil.
Ja.
Kommt eine Menge auf uns zu.
Es ist so.
Können wir uns auch.
Ja, 2020 wird es uns nicht langweilig werden, es sei denn, die Welt geht unter. Aber richtig. Das hoffen wir nicht.
20. Januar.
Was?
PC3.
Mal sehen. Ihr Lieben, rutscht gut rein. Wir hören uns in 2 Wochen, aber in Streams hören wir uns, auf dem Blog hören wir uns sowieso. Es ist ja noch Leuchtturmwoche, das heißt, morgen ist Sonntag, morgen werde ich noch einschreiben. Und ja, war mal wieder schön, fand ich. Egal, habt guten Rutsch, wir hören uns, macht's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.